Die Eishockey-Show live und in Farbe, ab und an übrigens auch mal farblos, aber eins kann ich versprechen, immer bunt gemischt von Inhalt und Form. Und dann darf natürlich auch der Mann an meiner Seite im Studio heute nicht fehlen, Rick Goldmann ist da. Herzlich willkommen auch dir, wir freuen uns, dass du mit deiner Expertise heute wieder die Eishockey-Welt begeistern wirst.
Messlatte hochgelegt.
Ja, hofft man, dass es in die Richtung läuft. Zumindest unterhaltend, ausführend in der Eishockey-Welt.
So ist es. Also, wir sind natürlich heute angetreten, denn 4 Wochen ist es ungefähr her. Da haben wir die große Saisonvorschau gemacht. Jetzt sind 8 Spieltage gespielt. Und man kann sagen, für den einen oder anderen ist es vielleicht auch schon 8 Bahn. Ne? 8 Spieltage, hast du mitbekommen? Ja, Wortspiel?
Geht gut los, sag ich.
Und dementsprechend können wir vielleicht vorneweg vermelden, Goldi, was wir so als Themen, als Grundgerüst uns mal ausgedacht haben. Das heißt nicht viel in dieser Sendung, aber es gibt einen grundlegenden Plan. Und natürlich schauen wir eben, dass wir ein bisschen Zeit finden für ein erstes verbales Powerplay und die ersten Erkenntnisse eben der noch relativ frischen Saison. Dann können wir sagen, vom Hai zum Adler, denn Justin Schütz von den Adler Mannheim bei uns im Interview. Und dann gucken wir ein bisschen auf die German Rookies, wenn man so will, in der NHL. Was machen unsere Neulinge drüben überm Teich? Und wie geht's eigentlich Marco Sturm vor der Premiere als Head Coach der Boston Bruins? Das ist schon mal grundlegend unser Programm heute, Goldi. Ja. Du hast übrigens, ich kann mich schwach erinnern, aber dann auch wieder ganz stark, weil ich es mir nochmal angehört habe.
So die Farben deines Pullis.
Ja, ja, das ist bunt gemischt halt, habe ich ja gesagt. Ja. Vor 4 Wochen hast du gesagt bei der Saisonvorschau, hey Leute, das wird eine Popcorn-Saison. Wir nehmen dich beim Wort. Wer hat denn schon ein bisschen mit Knallmais um sich geschmissen?
Also gut, da muss man jetzt natürlich schon sagen, es sind erst 8 Spiele gespielt von 52. Das sind 15%, das habe ich mir vorneweg ausgerechnet. Mhm. So wirklich zu sagen, wer ist Sanierungsfall, wer ist Schmuckstück, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar Themen, die einfach so ins Auge stechen, wenn man insgesamt mal draufschaut. Also da hat es ja mal jetzt schon in dieser kurzen Saison gefühlt die Wiederauferstehung von Frankfurt gegeben.
Okay, ja.
Die waren so mal 6 Spieltage, ist denen nicht gut gegangen. Und da hat man sich aber wiederbelebt irgendwie. Du hast so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Aussetzerspiel gehabt, wo man wie beim Unfall hinschaut und denkt sich, was ist da los? Das war das Spiel Mannheim gegen Berlin.
Ja.
Du hast insgesamt, wenn wir gerade bei dem Thema sind, in dieser Saison sehr viele Verletzte, was auffällt. Ohne, dass es jetzt Popcorn-mäßig ist, aber es fällt auf, große Namen, auch deutsche Spieler zum Teil Leiter, die es da trifft im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Viele sperren schon. Also du merkst schon, dass ein unheimlicher Druckgefühl da ist. Jetzt am Anfang auch von der Saison performen zu müssen, gar nicht so die Ruhe zu haben. Und trotzdem hast du diese vom 4. bis zum 11. Platz, diese Enge, die eigentlich nur 6 Punkte ausmacht. Das heißt, an einem Wochenende, wo du jetzt eigentlich noch strugglest, kannst du wieder oben stehen und alles kann schön sein. Also es ist diese Unterhaltung da, es ist vieles Buntes und ich glaube, es wird noch mehr im Laufe der Saison.
Also eine Popcorn-Mischung momentan noch zwischen süß und salzig oder so?
Es ist nur zwischen süß, du weißt, ich weiß, ich esse nur salzige, okay. Ich mag die süßen nicht. Ja. Schöne Randbemerkung ist jetzt am 8. Spieltag, wenn man drauf schaut auf die Topscorer-Listen. Bester Topscorer momentan Marc Michaelis, deutscher Spieler. Bester Verteidiger von den Scorerpunkten Colin Ukbekele, deutscher Spieler. Okay. 2. beste Fangquote übrigens mit Franz Lepp, auch ein deutscher Torhüter. Also okay. Das ist so ein kleiner Aspekt noch, der da vorne drin ist, der vielleicht ganz süß ist.
Der könnte uns auch später vielleicht noch wieder ereilen, dass wir nochmal darauf zurückgreifen, aber das zu späterer Stunde. Du hast schon ein bisschen was angerissen, auch an Mannschaften, wo es vielleicht noch Nachholbedarf gibt, wo jemand vielleicht schon durchaus mit dem perfekten Start vorgelegt hat. Lass uns doch mit dem Meister mal beginnen, weil die Eisbären Berlin, damit würde ich gerne anfangen, ja, sind sicherlich eine Mannschaft, über die wir kurz texten müssen, weil es eben alles andere als ein überragender Start war. Du hast souverän angefangen, dann hast du so eine Durststrecke jetzt gehabt und zuletzt aber wieder dann auch diese 2 Siege. Trotzdem würde ich sagen, es ist eine kleine Meistermisere, so zumindest mal am Anfang. Vielleicht auch ein bisschen wie auf, weiß ich nicht, auf dem Rummel. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Und das betrifft leider im negativen Sinne bittererweise viele Verletzungen, die sie haben. Ne?
Ja, Also man hat natürlich gleich, ich habe mir die ganzen Verletzten auch aufgeschrieben, dass man keinen vergessen, weil es echt viele sind. Man hat natürlich auch schon unglücklich begonnen mit den Verletzten. Wissmann raus gewesen, Nimmeleinen raus gewesen in der Verteidigung.
Der dann zurückkam, wieder raus, ja genau. Genau.
Und trotzdem schaffst du es, aus Berliner Sicht eigentlich sehr gut zu starten, so wie ich finde. Die ersten zwei Spiele waren klare Ausrufezeichen. Du gewinnst 6-2, du gewinnst 7-3 und dann kommst du zu diesem Spiel in Mannheim. Dass du 7-1 verlierst und du verlierst dann noch zusätzlich Spieler da. Seit diesem Spiel war Veilleux gesperrt, du hast Byron mit der Gehirnerschütterung verloren, du hast Ronning für ein Spiel verloren durch den Kniecheck. Das heißt aber auch ein bisschen, meiner Ansicht nach, hast du dich da aus Berlin ein bisschen selber rausgenommen.
Also meinst du, das war so ein Punkt, wo sie vielleicht nach dem Spiel kurz den Faden verloren hatten?
Ja, also Okay. Hat definitiv für mich den Eindruck gemacht. Also muss man schon sagen, ich glaube, die haben gut, aber da haben sie für mich ein bisschen in diesem Spiel den Faden verloren und dann auch mit diese Aktion, die dann noch passiert ist, glaube ich, hat schon ein bisschen so, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert heute Abend? Mhm. Und ich glaube, das hat sie mal kurz den Flow genommen. Hinzu nicht nur den Flow, sondern eben auch Spieler. Weil wenn man jetzt draufschaut, Nöbels hat sich dann nach zwei Spielen verletzt, der ist noch rausgefallen. Bei Byron hat eine Gehirnerschütterung, das habe ich schon gesagt gehabt, Veilleux war gespürt. Dann hast du noch Kodorenko geholt, der ist jetzt im letzten Spiel wieder verletzt gewesen. Pföderl hat noch einen ins Gesicht reinbekommen. Aber regelmäßig waren 6 Spieler raus und es waren 6 Top-Spieler. Und wenn natürlich die dann auch raus sind, dann nimmt er das insgesamt John Power und nimmt er ein bisschen Fahrt.
Trotz der Tiefe, die sie eigentlich haben.
Ja, ja. Weil du hast dann trotzdem bloß 3 Reihen. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, da sieht man dann eben auch schon diese Qualität, dass sich diese Mannschaft darüber inzwischen im Bewusstsein ist, dass es nicht der Anspruch ist und dass andere Spieler es schaffen, quasi andere Rollen einzunehmen. Und ich glaube auch, dass Serge Aubin durch dieses Jahr 22, 23 extrem viel gelernt hat, wie er wann mit den Spielern umgehen muss, damit er da sofort gegensteuert.
Perfekt. Steuere ich jetzt auch sofort gegen, ja. Weil du hast gerade einen wichtigen Aspekt angesprochen, den wir natürlich noch besprechen wollen und das mit unserer Rubrik, man wird doch noch mal fragen dürfen.
Und ihr?
Ja, und natürlich wird man noch mal fragen dürfen, weil das ist ja das Einzige, was ich hier grundlegend mache. Und deshalb schiebe ich natürlich den, was auch immer, schwarzen, roten, was auch immer, von Peter zu dir rüber. Mhm. Weil du das angesprochen hast, diese schwierige Saison der Eisbären 22, 23. Da hatte man 11 Punkte nach 8 Spielen. Jetzt hat man einen Punkt mehr. Aber,
ist es so?
Ja, genau, habe ich noch mal nachgeschaut. Kann man das, was damals passiert ist, mit einem Ende für die Eisbären, dem Verpassen der Playoffs, kann man das in der aktuellen Situation auch mit dem Start als Vergleich heranziehen oder ist es unsachlich?
Also ich finde grundsätzlich eine Frage zu stellen, man wird ja nochmal fragen dürfen,
genau. Ist ja per se nicht unsachlich. Habe ich hiermit getan.
Ist ja per se nicht unsachlich. Ich persönlich kenne diese Parallelen nicht. Also ja, klar, die Verletzungsmisere war damals auch so. Also wenn man zurückschaut, damals war Pföderl verletzt, der ist erst am 10. Spieltag gekommen, Novak war verletzt und dann hat es Gulli, wo sich wenige, glaube ich, überhaupt daran erinnern, ein Verteidiger, der hat erst, glaube ich, am 20. Spieltag gespielt und dann hat er, glaube ich, 4 Spiele gemacht, dann hat er auf einmal die Karriere beendet. Das heißt, dann hat auch nur Importlizenz gefehlt. Mhm. Aber
Wissmann war gar nicht da, ne? Weil Wissmann damals in Nordamerika.
Aber der war, genau, der ist nach Nordamerika gegangen dieses Jahr. Du hast auch, da ist die Parallele da, am Anfang der Saison relativ viele Verletzte gehabt. Ich glaube aber, dass andere Aspekte da jetzt nicht zum Vergleichen sind. Zum Beispiel, in diesem Jahr hast du mit Peter Regin einen Spieler geholt, der hätte eigentlich ein Leader in dieser Mannschaft sein sollen, der hat nicht wirklich performt. Mit Barinka hast du jemanden geholt, der hat eigentlich nicht dieses deutsche Niveau, als deutscher Spieler mit dem deutschen Pass, dieses Niveau da reinbracht, wie man sich erwartet hat. Und du hattest damals nicht 2 Meisterschaftstorhüter, sondern du hattest damals einen sehr, sehr jungen Anschitschka und auch einen sehr jungen finnischen Torhüter, der Markkanen geheißen hat, der dann aber auch bloß 13 Spiele oder irgendwas gespielt hat. Und ich glaube insgesamt, die Torhüter waren damals zu jung. Man war damals zu, ich sag's mal vorsichtig, zu selbstbewusst als Mannschaft, dass man sich gedacht hat, naja, also uns passiert schon nichts, wir sind gerade zweimal Meister geworden. Mhm. Ja? Zu viele von diesem Kader, die jetzt drin sind, sind damals mit aufs Maul gefallen und wissen, dass das passieren kann. Und die steuern gegen, das weiß ich.
Okay, die werden aber auch natürlich hier und da drauf angesprochen.
Ja, aber die steuern gegen. Okay. Und das merkst du auch. Und ich glaube, dass auch, wenn du insgesamt mit den ganzen Verantwortlichen sprichst, dieses Nicht-Meisterjahr, glaube ich, hat die Organisation, die sportliche Leitung mit Trainer und die Führungsspieler mehr wachsen lassen als ein Meisterschaftsjahr. Mhm. Das meine ich wirklich. Also ich glaube, dass diese Kombi zwischen Meister, nicht Playoff und dann wieder Meister werden, insgesamt dieser Lernzyklus, was ganz was anderes gemacht hat, dass das dieses Jahr nicht passiert. Ich sage nicht, dass durch Verletzte und was anderes es nicht passieren kann, dass man nicht in den Top 3 abschneidet, aus Sicht von Berlin.
Aber dieses...
Erstmal,
diese Horrorsaison, Playoffs gar nicht erreichen, das schließt du aus eigentlich.
Die schließe ich so aus. Also ich meine, natürlich, wenn dann 10 Verletzte sind, kann alles möglich passieren. Ja. Aber so wie der Kader jetzt ausschaut, so wie die Personen, die was zu sagen haben, die Qualität im Kader ist, wie das gewachsen ist, kann ich mir das nicht vorstellen.
Kann ich nachvollziehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Du kannst auch, warum kannst du es nicht vorstellen? Aus anderen Gründen noch wie ich?
Nee, oder? Du hast das eigentlich, wie ich finde, gut beschrieben. Das Einzige, was ich manchmal so denke, ist, es kommt eine Dynamik rein und manchmal auch in Köpfe von Menschen. Du wirst jetzt immer wieder darauf angesprochen. Deshalb habe ich nachgefragt, ne? Weil sofort Vergleiche gezogen werden, weil natürlich sofort der Boulevard drauf geht und sagt, es war doch damals sehr ähnlich. Ja, aber ich glaube, du hast gerade beschrieben, ausreichend, dass gewisse Dinge schon einen Unterschied machen. Und ich glaube, dieses Learning ist sicherlich das A und O gewesen. Also ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass sich das auf die Art und Weise wiederholt. Auf der anderen Seite ist Sport dann auch manchmal so viel mental.
Ja, das ist so.
Und es hängt, glaube ich, jetzt auch viel davon ab, wie kommst du jetzt auch in die nächsten Spiele noch so rein. Jetzt hast du mal wieder 2 gewonnen, natürlich einmal dann auch nur die 3 Punkte geholt, weil man dann mal eben die 2 Punkte. Ich glaube, sie brauchen jetzt mal wieder so einen kleinen Flow mit 2, 3 Spielen, wo du am Stück gewinnst, um gut, so ein normales Selbstverständnis
zu bekommen. Aber genau, das hilft ja jedem. Dass das
eine überragende Mannschaft ist, ist ja gar keine Frage.
Aber selbst so 2, 3 Siege hintereinander, das hilft ja jeder Mannschaft, um ein bisschen in den Flow zu kommen.
Ja, aber sie hätten, glaube ich, jetzt trotz dessen, dass sie ordentlich gestartet sind mit einem souveränen Sieg gegen Dresden und dann, glaube ich, diesen deutlichen Sieg gegen Köln, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo ja schon so ein bisschen das Flashback war von dem Finale der vergangenen Saison. Und dass du dann in so eine Situation reinsurfst, das hätten sie, glaube ich, jetzt so auch nicht erwartet. Ne? Das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber wünschen wir vor allem, finde ich, für einen Wettbewerb. Wir wollen ja alle auf dem Eis sehen. Auch den Eisbären natürlich, toi, 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 das ist ein viel Glück, dass sie da möglichst schnell auch wieder mit den Verletzten aufs Eis kommen. Ne? Weil das ist ja bitter, du hast Kodorenko geholt und auf einmal ist er sofort wieder raus. Das ist ja auch hart, weil du holst den ja als Ersatz und sofort ist er wieder weg.
Ne? Aber da sind momentan viele leider so. Also wenn man jetzt nochmal ganz kurz schaut, heute habe ich gelesen, Kühnagel fällt langfristig aus bei Mannheim, Mattsson fällt langfristig aus. Ja. Also es hat da wirklich einige getroffen.
Ja. Von Christian Reichel, glaube ich, auch, ne?
Ja. Murphy bei München ist lange schon raus, jetzt mit der Oberkörperverletzung. Also da gibt es schon einige Spieler, die am Anfang der Saison echt Probleme haben.
Aber perfekt, dass du es ansprichst. Super Übergang, weil du Mattsson, Torhüter der Adler und natürlich auch Tom Kühnagel gerade angesprochen hast. Das bringt uns zu diesem überragenden Start der Adler Mannheim, die oben an der Spitze thronen. 22 Punkte. Also ich würde sagen, es geht noch besser, weil einmal haben sie trotzdem verloren gegen die Löwen Frankfurt, aber es ist überragend. Also auch in der Art und Weise, wie sie spielen, von dem, was ich auch gesehen habe. Was fällt dir zu den Adler Mannheim und diesem Start nach 8 Spielen ein, wenn man weiß, 6 Siege mit mindestens 3 Toren Unterschied, 10 Gegentore, 6-mal gar keins bekommen oder maximal nur 1 bekommen? Ja. Also da ist offensiv wie defensiv vieles, was läuft. Warum so früh?
Also vielleicht diese ganze Analyse, die Tiefe, würde ich vielleicht erst später machen. Mhm. Also wirklich jetzt nur an die Zahlen das herbeizuführen, weil das ist manchmal ein bisschen so spröde. Ich möchte erst mal schildern, was ich sehe, wenn die Adler Mannheim jetzt aufs Eis gehen. Und das habe ich die letzten Jahre nicht gesehen. Mhm. Das ist eine Mannschaft, vor allem bei den Heimspielen, die geht aufs Eis. Und die hat dieses Jahr ein Tempo, einen Vorwärtsgang, das von der Spielweise sehr interessant ist. Und wir haben ja gesagt, man möchte dann auch mal gern die Handschrift sehen vom Trainer. Was möchte er eigentlich für ein Eishockey spielen lassen? Und tatsächlich, jetzt sind nur 8 Spiele gespielt. Jetzt kann man das schon erkennen. Das ist eine laufstarke Mannschaft, die den Gegner im Offensivdrittel, also im gegnerischen Drittel quasi, sofort unter Druck setzt. Sehr, sehr gekonnt, sehr, sehr gut. Das heißt, Berlin ist eher eine Mannschaft oder auch München, Toni Söderholms Idee des Eishockeys auch war, man hat die Scheibe, man hat viel Scheibenbesitz, man hält die Scheibe lange. Das ist eine Idee gewesen. Hier siehst du, dass die wirklich darauf aus sind, dem Gegner sehr früh durch einen harten Vorcheck die Scheibe zu nehmen, wo keiner in Position ist. Und dieser harte Vorcheck, was Mannheim gespielt hat, der war wirklich brutal beeindruckend. Mannschaften, wirklich Top-Mannschaften, haben Probleme gehabt, überhaupt hinten rauszugehen. Und da muss ich sagen, was ich hier jetzt sehe, ist eine Spielidee, die ich die letzten Jahre nicht gesehen habe.
Mit den Spielern, die sie dafür haben?
Mit den Spielern, die sie inzwischen dafür haben. Also das war ja schon auch ein bisschen die Frage. Ja? Das ist eine Mannschaft, so wie sie Dallas Eakins zusammenbaut hat, die muss eins oder zwei sein. Also allein vom Geld her und vom Namen her.
Okay. Also von dem, was du jetzt auch siehst, und wir nehmen auch nochmal die Saisonvorschau mit rein, was wir da so gedacht haben, was kommt, oder du vor allem natürlich auch, und was sich jetzt erstmal darstellt, nach 8 Spielen noch brutal früh, gar keine Frage, aber so ein erstes Schnuppern kann man ja schon erkennen. Insofern würdest du sagen, ist das jetzt auch eine Adlermannschaft, die bei ihrem Prozess, in dem sie ja drin waren, schon relativ weit sind, vielleicht jetzt schon, dass du mit 80-90% und irgendwann bei 100 ankommen möchtest, ist das die Saison vielleicht, wo das passieren kann?
Das ist die Frage ist, können sie dieses Tempo und diese Aggressivität im Vorcheck und das ist ein sehr aufopferungsvolles Eishockey, was natürlich die Fans lieben. Also ich meine, die Adler-Fans lieben das. Du hast es auch gehört, welchen Applaus das es gegeben hat durch diese Spielweise. Ob du das am 25. Spieltag immer noch so spielen kannst, so körperlich aufreibend in der Olympiasaison, bin ich gespannt. Aber vielleicht wirst du dann smarter und du regelst das Ganze anders. Ich kann nur sagen, die ersten 8 Spieltage ist diese Mannschaft auf dem Weg, wie sie zusammengebaut wurde. Ja.
15 verschiedene Torschützen, sagt auch schon mal ein bisschen was aus, früh in dieser Spielzeit. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, Saisonstart, letzten 15 Jahre habe ich mir mal so angeguckt, da war keiner mit 22 Punkten bei den Adlern. Also da nichts gefunden, weder in der letzten Meisterschaft 2019 als auch 15, wo sie Meister geworden sind, da hatten sie 21 Punkte und 2012, als sie mal auch damals im Finale in diesem legendären Unterlegen waren, da waren es auch diese gleiche Anzahl an Punkten. Also 22 ist schon eine herausragende Marke für die Adler. Muss man auch nochmal, um das nur mal kurz historisch einzuordnen.
Ja, und bevor wir jetzt noch tiefer gehen, vielleicht noch eins. Du hast es angesprochen, wer alles abliefert. Also du hast Torschützen von 16 Jahre bis, bis zum Ende letztendlich, wo du die Spieler auch einkaufst, dass sie abliefern müssen. Aber erinnerst du dich an diesen Treffer von Penkin?
Ja, klar.
Er schießt dieses Tor.
Noch nicht so lange her.
Nein, er schießt dieses Tor und die Halle dreht durch. Und das war für mich auch so ein Zeichen, was ich glaube, dass Mannheim die letzten Jahre versäumt hat, bis auf natürlich die Stützle und Seider, dass zu wenig vom eigenen sehr, sehr guten Adler-Nachwuchs eingebaut wurden in die Mannschaft der Adler Mannheim, also in die erste Mannschaft mit eingebaut wurden. Und ich glaube, da hat man viele große Namen leider verloren, um es ehrlich zu sagen. Und ich glaube, die Halle hat so laut gejubelt, das war unglaublich. Also das ist auch was, wo die Adler-Fans anerkennen, hey, da kommt ein Junger, der hat noch ein Gitter.
Unglaublich junger.
Ja, der hat noch ein Gitter und alles, aber der kommt aus unserem Nachwuchs raus. Die haben ja ein Selbstverständnis auch für Eishockey. Nicht bloß was die Adlermannschaft betrifft, dass sie jedes Jahr Meister werden müssen, sondern dass natürlich auch im Nachwuchs, dass das Geld, was da hergenommen wird, dass das auch was bringen soll. Und wenn es dann mal da ist und das Hand in Hand geht, habe ich schon gefunden, dass man das gemerkt hat. Und der Prozess ist ja auch sowas, was Leute zum Teil negativ wahrnehmen. Ein Prozess ist was ganz Normales. Jeder wünscht sich die finale Lösung, dass alles super ist und weiß, dass er nicht abgestiegen ist oder was sofort da ist. Aber auf dem Weg hast du Probleme. Das ist die Realität. Die hast du übrigens überall im Leben. Die hast du als Unternehmer, die hast du als Spieler, die hast du als Angestellter. Vielleicht ist dann auch nicht so bewusst. Aber wo du Entscheidungen treffen musst, und das muss ein Trainer, das muss ein sportlicher Direktor, das ist immer ein Prozess. Und es macht schon Sinn zu verstehen, dass manche Sachen dauern Zeit, bis du soweit bist, die Entscheidungen zu treffen, das Bild so zu haben, wie du dir das wünschst. Und deswegen muss er auch mehr oder weniger abliefern, Eakins, weil dieses Jahr ist es seine Mannschaft.
Ja, wir haben das ja auch, diesen Prozess, gelegentlich mal kritisiert. Gar nicht, weil wir unbedingt kritisieren wollen, sondern weil manchmal vielleicht auch das ein bisschen gehakt hat, obwohl da schon hätten die Stellschrauben vielleicht schneller gedreht werden können. Aber ja, am Ende musst du dann am Ende des Prozesses wie lange der auch immer laufen soll, willst du abgeliefert haben. Und das ist bei den Adlern natürlich am Ende nur die Meisterschaft, das ist auch klar. Und ich fände es persönlich super, wenn das von deren Seite ein Jahr wird, wo sie ihr möglichst bestes Niveau abrufen können, weil dann haben wir eine überragende Liga wieder. Das hat so ein bisschen gefehlt auch, finde ich, bei den Adler Mannheim, ne? Weil sie jetzt auch in den letzten Jahren zu weit weg waren von den Eisbären Berlin. Und jetzt, glaube ich, haben sie eine Guter Saison, Punkt. Wo sie auf jeden Fall näher dran sein werden. Vielleicht können sie überholen, aber sie haben auf jeden Fall, finde ich, diese Gap, das ist jetzt schon zu erkennen. Erstmal von der grundlegenden Struktur der Mannschaft, danach kommt Sport, haben sie das aber erstmal geschlossen. So wirkt es auf mich.
Und später gehen wir noch tiefer drauf ein, aber vielleicht noch eins dazu, das sind immer noch Importlizenzen frei. Also die können dann noch clever zugreifen am Ende der Saison oder auf Verletzungen reagieren. Ja. Die Tiefe ist da.
Mann, sprechen wir hier seriös über Eishockey.
Das aber, ich kann das auch ändern, du weißt, das ist für mich kein Problem.
Das ist in der Tat richtig, da bedarf es auch noch nicht mal einen Schalter, den man switchen muss. Aber wir switchen jetzt einen Schalter, denn wir wollen um das Thema Mannheim natürlich noch ein bisschen quatschen. Und ich habe das am Samstag getan mit einem Neuling bei den Adler Mannheim, mit Justin Schütz. Er hatte sozusagen genau da Zeit, deshalb haben wir das mal zwischen zwei Spielen gemacht, aber das erzählt er uns in dem Interview auch selber. Der Mann, der ja schon an den ersten beiden Spieltagen direkt mit Toren für Furore gesorgt hat. Jetzt kommt das Interview mit Justin Schütz und da sind auch ein paar interessante Sachen dabei, die er auch Richtung Adler und natürlich auch zum Trainer Dallas Aikens sagt. Viel Spaß erstmal. Wir sind gleich wieder hier live. Ja, Justin, dann erstmal herzlich willkommen live hier sozusagen in der Eishockey-Show zwischen uns beiden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde mal anfangen einfach mit der Tatsache, dass während wir jetzt quatschen, ist es ja Samstag. Und für die meisten Menschen draußen in der Welt ist der Samstag sowas wie, weiß nicht, der Einkaufstag, da machst du Besorgungen und all sowas und abends gehst du vielleicht noch auf die Piste oder hast Verabredungen mit Freunden. Was ist eigentlich der Samstag für einen Tag für einen ganz normalen Eishockeyspieler?
Ja, gute Frage. Ich glaube, zwischen den Spielen eher so ein Erholungstag. Ich glaube, je nachdem, wenn man ein Auswärtsspiel hat, Sonntag ist vielleicht auch Reisetag, das kann natürlich auch sein. Wenn du ein Auswärtsspiel hast, bist du weiter weg, das ist schon einen Tag vorher fährst, dann sitzt du halt den ganzen Tag im Bus. Für uns natürlich so morgen Heimspiel, da waren wir jetzt heute Mittagessen mit ein paar Jungs und ein bisschen in der Stadt und jetzt wird regeneriert.
Regeneriert. Wenn wir jetzt quatschen, du bist gerade bei dir zu Hause?
Ja, genau.
Okay. Und das mit den Bildern aufhängen hat noch nicht funktioniert, oder?
Nee. Sieht man das noch?
Ja, ist doch leicht weiß. Passt zu deinem Outfit.
Die stehen hier noch so schön. Ich habe die Trikots von der Nationalmannschaft, wollte ich mir mal aufhängen, aber die sage ich auch nicht.
Das ist ja auch sehr schön, wenn das an der Wand hängt. Ist ja immer eine gute Erinnerung. Lass uns nochmal, bevor wir auch über die aktuelle Situation sprechen und über Mannheim, durchaus nochmal einen Schritt zurückgehen vielleicht zunächst mal. Weil du hast ja in den letzten beiden Saisons in der Hauptrunde warst du jeweils der beste deutsche Torschütze. Einmal mit Leo Föderl zusammen. Ich glaube einmal 27, einmal 26 Treffer. Wie sehr hat dich vielleicht diese Zeit in Köln, diese Saisons auch als Spieler verändert?
Ja, ich glaube, dass ich vielleicht so ein bisschen jetzt ein Scorer geworden bin in den letzten zwei Jahren, der ich halt in München war nicht unbedingt bekannt fürs Tore schießen in den Jahren zuvor. Ich glaube, das hat mich größtenteils verändert, einfach, dass ich mehr gesehen werde so als der Torschütze. Ich glaube, das ist so der würde ich jetzt sagen, der größte Punkt. Ich weiß nicht, kann man vielleicht jetzt ausstehen, auch an. Dass ich vielleicht das Eishockey gespielt habe im Sinn, deswegen Köln halt oft mit drei Reihen gespielt haben, ich eine sehr offensive Reihe hatte, die ich ja in München auch nicht so unbedingt hatte, oder zumindest haben wir in München oft mit vier Reihen gespielt, immer ausgeglichene Reihen, und jetzt in Köln ich halt eine Rolle, die sehr offensiv war, weil ich dann mein Spiel vielleicht am Eishockey ein bisschen mehr offensiv war, auch viel Powerplay gespielt und dadurch sind die Tore vielleicht auch gekommen.
Jetzt hat's ja auch eine überragende Saison mit den Haien dann noch zum Abschluss, bevor du gewechselt bist, auch für dich die beste von den Punkten her. Hast die Mannschaft dann ja auch mit einem sensationellen Tor letztlich mit ins Finale befördert. Wie hast du das trotzdem auch für dich nochmal aufgearbeitet? Dass es vielleicht in den Playoffs dann persönlich auch nicht so optimal lief, hast vielleicht mehr erwartet auch vom Output, von den Toren. Und wie hast du das vielleicht auch persönlich dann insgesamt so aus den Klamotten geschüttelt, was in dieser Finalserie passiert ist?
Ich meine, in den Playoffs geht es am Ende darum zu gewinnen und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert bis ins Finale. Wir hatten echt ein super Team, super Erfolg und ich glaube, vor der dass wir im Finale stehen, glaube ich nicht, dass ich das geglaubt hätte. Also muss ich auch sagen, denn das Jahr davor war sehr enttäuschend. Und ja, ich glaube, Kari hat aus uns eine gute Mannschaft geformt. Wir hatten wirklich einen super Zusammenhalt in der Truppe. Und da habe ich schon gemerkt, dass es viel auch darüber kommt. Also wie ist der Zusammenhalt in der Mannschaft? Da habe ich gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist. Und wie wichtig ist es, wenn alle funktionieren. Und da war es dann egal, ob ich die Tore schieße oder jemand anders. Und klar, das Finale, ja, ich meine, muss man einfach sagen, dass wir eine Chance hatten. Ich meine, ich glaube, das war das Erste, was wir gemerkt haben, dass das mit den drei Reihen über die ganze Saison plus in Playoffs in diesen harten Serien gegen Bremerhaven und Ingolstadt, wo wir wirklich größtenteils mit drei Reihen gespielt haben, dass es einfach im Finale die Kraft gefehlt hat.
Dustin, wir haben immer so ein paar tonliche Aussetzer vielleicht, aber wir ziehen das natürlich trotzdem durch. Abseits mal von dem alten Abenteuer, jetzt ins neue Abenteuer rein. Damit sind wir bei der Gegenwart und bei dir in Mannheim. Wie hast du die ersten Wochen vielleicht so in Mannheim erlebt? Auf dem Eis, aber vielleicht auch ein bisschen abseits des Eises?
Ja, auf dem Eis war es natürlich super. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Saisonstart gehabt. Vorbereitung war schon super. Wir haben wirklich ein super Team hier zusammen. Wir Jungs verstehen uns alle wirklich richtig gut miteinander, muss ich sagen. Am Eis war es natürlich super. Ich finde das Spiel gegen Frankfurt, das war halt, also das ist ein bisschen typisch gewesen, kann man fast schon sagen. Also eine Mannschaft gewinnt 5 in Folge, die andere verliert 5 in Folge zum Saisonstart. Du hast ein Derby, das in jeder Geschichte dieser Welt wäre das genauso geschrieben, dass Frankfurt das Spiel gewinnt. Und ja, ich würde trotzdem sagen, dass wir die bessere Mannschaft waren und hätten unsere Chance genutzt, hätte sich wahrscheinlich auch keiner beschweren können, hätten wir 6-2 gewonnen. Aber so freut es mich dazu, muss ich es auch sagen, sehr für Pante. Ich meine, der hatte 2 harte Jahre in Köln, als ich da war. Und für ihn persönlich hat es mich sehr gefreut. Aber ja, ich meine, haben die richtige Reaktion gezeigt gestern. Und Saisonstart war super. Neben dem Eis merkt man einfach, wie die Euphorie in Mannheim ist, wie eishockey verrückt diese Stadt ist. Ich finde, das merkt man schon. Ja, man wird regelmäßig, wenn man rausgeht, irgendwie angesprochen. Ja, ist ein sehr großer Rückhalt hier von den Fans und auch die Auswärtsfahrten, immer alle Fans dabei. In Dresden eine Choreo gehabt, gestern in Nürnberg waren, weiß nicht, dieser ganze Oberrang war von Mannheim-Fans, ist schon was Cooles.
Ja, du wechselst ja auch zu einem Verein und weißt, was dich erwartet. Da gab es vielleicht trotzdem etwas, was dich am Umfeld, am Standort Mannheim überrascht hat oder vielleicht auch besonders beeindruckt hat bislang?
Ich glaube, gut, ich komme natürlich aus in München und Köln hast du natürlich 2 sehr professionelle Organisationen schon gehabt, aber ich glaube, Mannheim ist, was ich jetzt so von bisher gesehen habe, wirklich nochmal ein bisschen professioneller. Es ist alles, ja, ich glaube, wahrscheinlich in Europa mit das Beste, das ganze Setup, ob es Kabine ist, ob es das Ganze drumherum ist, ob es so ist wie wir Jungs hier im Boden, das ist wirklich, ja, ist wirklich Weltklasse und das, ja, man einfach so, die Jungs fühlen sich alle wohl. Ich glaube, das ist auch wichtig für eine Kabine dann.
Ja, und auch anzukommen in der Mannschaft, das hast du ja mit Bravour direkt gezeigt, indem man sehr früh trifft, das hilft ja durchaus. War das der Moment, wo du gemerkt hast, ich bin jetzt auch absolut hier sofort angekommen oder gab es vielleicht auch einen ganz anderen Moment, um in der Mannschaft anzukommen? Weil man kommt ja irgendwo mit Vorschusslorbeeren hin, man hat die letzten Saisons durchaus performt, viele Tore gemacht, man hat eine Messlatte, die man an sich selbst logischerweise auch anlegt als Sportler. War das der Moment, wo du direkt gesagt hast, perfekt, genauso ein Einstieg brauchte ich auch in Mannheim, um dich direkt auch mit dem Verein und den Fans irgendwie so ein bisschen direkt zu vereinen und Freude auszustrahlen im Spiel?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das höre ich ja oft, dass man es mir anmerkt, dass ich sehr viel Spaß am Spiel habe und dass man mir am Eis auch ansieht. Das war natürlich was hilft und sehr gerne Tore zelebriere und auch jubel und immer ein Lächeln im Gesicht habe und ja, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, anzukommen für den Verein und für die Fans. Ich glaube, in der Mannschaft war es wirklich fast ein Trainingslager so für mich. Als wir in Kitzbühel waren mit der Mannschaft, da haben wir, glaube ich, einen Teamgeist entwickelt. Den habe ich bisher noch nicht so früh entwickelt auf dem Level, muss ich sagen, die Jahre zuvor mit anderen Mannschaften. Und ja, weiß ich nicht, für mich persönlich wirklich super Zeit die Woche. Wir hatten super viel Spaß und sehr viel unternommen als Mannschaft. Und ja, deswegen war so die natürlich schön, dass dann mit dem Tor im ersten regulären Spiel auch direkt nach außen hin, dass wir das direkt zeigen, auch mit einem Superspiel oder Superwochenende.
In Köln war ja ein gewisser McLeod ein Vorlagengeber durchaus im großen Stil. Jetzt ist ja in der Reihe aktuell Proske, Michaelis, Schütz. Marc Michaelis ist ja dann so dein Center. Beschreibe ihn mal so ein bisschen, was für eine Spielertype er ist und wie gut der Junge eigentlich ist und wie viel Spaß das auch macht, vielleicht in der aktuellen Konstellation. Es wird sich vielleicht ja auch nochmal irgendwann ändern im Laufe der langen Saison, aber momentan ist es ja so.
Ja, Marc ist ein super Typ, super Eiser gespielt. Wir versuchen sehr viel am Eis miteinander zu trainieren, miteinander zu machen, ein bisschen die Abläufe. Ich glaube, ab und zu sind schon noch Sachen, wo man noch ein bisschen noch nicht ganz die Abstimmung hat, was natürlich auch normal ist im ersten Jahr, aber Marc ist wirklich ein unglaublicher Eishockey-Spieler, der hat nicht umsonst auch mal die Chance bekommen, in der NHL zu spielen und ist wahrscheinlich, wenn er sein Selbstvertrauen hat, bestimmt mit der beste DEL-Spieler und oder der beste Spieler, den wir hier haben und auch in der Nationalmannschaft ein Top-Spieler. Und mir macht super Spaß mit den Jungs gerade, ich finde es auch wichtig, oder ich finde uns auch, dass wir Yannick dabei haben. Yannick ist ein harter Arbeiter, der hat mich sehr viel gefreut, dass er sich endlich auch belohnt hat, jetzt gestern mit einem Tor. Ich glaube, das hat er auch gebraucht. Mhm. Wir haben sehr viel Spaß oder harmonieren echt gut. Und ich glaube, bei uns ist jetzt gerade, vielleicht habe ich jetzt mal ein paar Spiele keinen Schuss, sondern schießt halt Yannick mal die zwei Tore oder auch Marc ein Tor. Und ist gut zu sehen, dass alle treffen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß gerade.
In der Mannschaft, die natürlich auch klasse ausschaut, jetzt nicht, weil es auch gut funktioniert hat, direkt mal zu Saisonbeginn und ihr da sehr gut reingestartet seid in die Penny DL-Saison, sondern weil natürlich einfach von außen drauf geguckt erstmal da ein tolles Roster ist. Losgelöst davon, weil es ja auch so ist, dass man in Mannheim immer gesagt hat, pass auf, wir wollen jetzt hier einen Prozess beginnen, der hat vielleicht auch schon vor längerer Zeit begonnen, jetzt geht es in diesem Jahr sicherlich mit der Mannschaft auch in eine Phase, wo man an viel mehr denken kann, als vielleicht nur mal irgendwie Dritter, Vierter oder was auch immer in der Hauptrunde zu werden, sondern man will vielleicht den ganzen Weg gehen. Wie erlebst du den Trainer, Dallas Elkins?
Es ist super, super Trainer, ich fange mal an, letztes Jahr in Köln oder vor zwei Jahren in Köln, als man das so gesehen hat. Ich finde so, was man von außen, wenn man ihn nicht kennt, was er mir die was schwierig einzuordnen, aber es ist einfach mit ihm zu sprechen in den Telefonaten vor meiner Unterschrift wirklich ein ganz anderes Bild von ihm gehabt. Und es bestätigt sich auch hier. Der ist wirklich super zu uns Jungs, super Trainer, super Training auch. Also das Gefühl, man wird jeden Tag. Das ist auch nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Er sorgt dafür, dass wir so viel Spaß miteinander haben, aber auch nicht abheben und nach ein paar Siegen und auch nach einer Niederlage nicht die Köpfe irgendwie runterhängen lassen. Und das macht er wirklich super gut. Ob es nach dem 7-1 gegen Beck versucht hat, runterzuholen, dass wir da nicht denken, dass wir jetzt die Helden sind oder auch nach der Niederlage gegen Frankfurt, weil ich glaube, für die Stadt oder für den Verein ist das Spiel gegen Frankfurt immer was Besonderes und die Fans wollen wieder. Aber ich glaube, Dallas hat, und natürlich merkt man es nach dem Spiel, man verliert in der Halle, dass es mal kurz ruhig ist, die Fans vielleicht ein bisschen sauer, weil du genau ausgerechnet das Spiel gegen Frankfurt verlierst, aber sobald wir in der Kabine waren, war Dallas direkt das Spiel. Ich kann nur Gutes über Dallas sagen, Trainer und das Gefühl, dass ich in der Zeit, die ich jetzt hier bin, auch schon wieder besser geworden bin, das ist das Wichtigste, glaube ich.
Welchen Einfluss hat Marcel Gotsch im Trainerteam auf die Mannschaft? Vielleicht auch auf deutsche Stürmer wie dich?
Und ihr bitte, ihr wollt was sagen?
Wir haken mal ganz kurz ein hier, live in dem Interview. Wir stoppen das mal, weil Herr Goldmann hat die Hand gehoben und will unbedingt, glaube ich, zu diesem Thema was sagen.
Ja, es ist ja interessant.
Ja, das stimmt.
Wie das jetzt beschrieben wird. Und ich muss natürlich sagen, ich bin manchmal in ein bisschen anderen Rolle, weil ich diese Sportart ja gespielt habe und ein Experte bin und mit mir manchmal anders umgegangen wird mit Spielern, von Trainern, von sportlicher Leitung her, weil ich die zum Teil länger kenne oder über andere Ecken kenne. Manche kenne ich gar nicht. Jetzt ist es so, dass aber, wenn man von außen drauf schaut, mir sehr viele Leute gesagt haben, dieses Auftreten von Dallas Elkins ist, und ich sage das jetzt einfach mal so, wie das so von außen erzählt wurde, extrem überheblich. wie er zum Teil mit Journalisten umgeht, wie er zum Teil nach außen umgeht, bei Interviews extrem unglücklich agiert, kommunikativ nach außen. Und wenn ich jetzt einfach mal so drauf schaue und gucke mir das an, dann würde ich so sagen, als neutrale Person, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und dann bin ich natürlich auch mal hin und habe mich mal tief informiert und Gespräche geführt. Und das Interessante ist Folgendes, du weißt das, weil ich dir auch schon gesagt habe, schon vor einem Jahr und länger, jeder, der den länger gehabt hat, also weil jeder weiß ich nicht, aber mit den Leuten, wo ich gesprochen habe, sagt er, der ist in der Kabine ein ganz anderer Mensch, als was der draußen erzählt. Der ist in der Kabine komplett anderer Mensch. Das ist ein super Training, das ist super Ansprachen, was der macht, die Art und Weise, wie der umgeht, was der mit einbezieht, das ist echt. Und du denkst dir so, warum gibt er sich so unglücklich draußen? Sagt ihm das keiner oder was? Oder sieht er das selber nicht? Oder ist das vielleicht ein Kalkül? Und dann merkst du auch wieder, ja gut, so tief muss man es dann doch nicht haben, weil dann interessiert es mich ja auch zu wenig, dass ich sage, was ist denn mein Thema? Das so abliefern oder nicht abliefern, das ist sein Job. Aber das, was hier beschrieben wurde, muss ich unterstreichen, habe ich schon so oft gehört, von unterschiedlich auch Alter von Spielern, von Leuten, die früher in Nordamerika mit ihm, unter ihm trainiert haben, bis hin, die den gleichen Manager haben und die sagen, ja, wenn du mit ihm auf Augenhöhe bist, dann spricht er mit dir und das ist ein brutaler Austausch und so weiter. Aber der hat schon was an sich, das, wo man erstmal so denkt, so, warum bist du so? Obwohl er anscheinend so nicht ist. Wollte ich nochmal so nebenbei einfach erzählen, diese Geschichte. Weil es schon was ist, das Thema ist auch in der Liga, also mit ganz vielen Leuten, wo du sprichst, ist das so.
Deshalb sagte Justin Schütz ja auch gerade ganz ehrlich, der ist er ja, das finde ich immer gut an ihm, ne? Der sagt ja auch frei raus, ich habe den auch ein bisschen anders wahrgenommen, so von außen aus Köln betrachtet, so kam der für mich ganz anders rüber und beim ersten Gespräch, Vertragsunterzeichnung, ein anderer Typ und auf einmal denke ich, okay, cool, der passt vielleicht doch zu mir und ist genau der richtige Schritt mit dem richtigen Trainer. Wir hören noch mal kurz weiter rein bei Justin Schütz, ein paar Fragen hatte ich noch.
Zu Gotschi.
Die letzte Frage war genau, Marcel Gotsch, inwieweit der natürlich auch einen Impact hat auf diese Mannschaft und die deutschen Spieler.
Ja, Gotschi macht Powerplay und redet viel mit den Stürmern. Ich versuche vor dem Training, wenn wir mal jetzt nicht Powerplay-Training haben, vorher gehe ich ein bisschen früher aufs Eis, mache ein paar Sachen mit Gotschi. Ich glaube schon, da hat er auch eine lange, gute Karriere hinter sich, hat viel erlebt und kann es natürlich auch viel geben. Ich zähle mich auch noch ein bisschen zu den jüngeren Spielern in der Mannschaft und ich versuche mitzunehmen. Gotschi redet viel mit allen Jungs, vor allem mit den deutschen Jungen, mit Max Heim, mit Proske, mit Max Penken. Da ist er schon hinterher, versucht die Jungs besser zu machen. Und ja, ich glaube, das gesamte Trainerteam ist wirklich top.
Warum glaubst du, kann Mannheim, warum können die Adler vielleicht in diesem Jahr wirklich was Großes schaffen? Was ist so dein erstes Gefühl? Lange Saison, ich weiß, gar keine Frage und kann viel passieren. Aber was ist vielleicht so der Kern vom Kern, wo du sagen würdest, okay, da gibt es ein paar andere Mannschaften, die uns irgendwann in der heißen Playoff-Phase gefährlich werden können. Aber so vom Gefühl her muss man ja einen Eindruck bekommen, relativ früh von der Mannschaft zu sagen, okay, da stimmt einfach irgendwas, was mir welchen Glauben zulässt.
Ich glaube für mich, dass wo ich weiß, dass wir einfach super sind und eine Top, das ist einfach die Chemie, die wir im Team haben. Also ich habe jetzt in Köln letztes Jahr, war ich mit einer Mannschaft, wo ich gerade gesagt habe, der Zusammenhalt ist so wichtig und ich glaube, diesen Zusammenhalt haben wir hier halt schon seit Woche 2 und das ist nicht normal. Also das hatte ich bisher noch nicht so erlebt und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Hürde, die man so hat, dass man halt diesen Zusammenhalt auch behält das ganze Jahr.
Gehört ja auch dazu als Sportler, logischerweise, weil du angesprochen hast, dass da sehr früh sehr gute Chemie da war. Insgesamt, aber wenn man das nochmal vergleicht, auch aus deiner Situation von einer tollen Organisation mit Finalteilnahme von Köln kommt, jetzt zu einer Mannschaft, die natürlich, wie du richtigerweise sagst, immer oben mitreden will und vielleicht auch von den finanziellen Ambitionen auch irgendwann muss. Wie ist es aber auch so von den Trainern gesehen, von einem Jallonen kommen zu einem Akins. Du hast Dallas Akins eben schon beschrieben als tollen Trainer, wie du ihn einschätzt. Wie war das für dich aber jetzt auch, sind ja auch Trainer dann immer mal wieder mit einer unterschiedlichen Philosophie. Wie schwer, wie leicht war das für dich zu adaptieren oder nimm uns da mal mit.
Ich glaube, Kari war jetzt Know-how angeht im Eishockey, war es natürlich top. Ich meine, wie ich gerade gesagt habe, vor der Saison hätte uns als Mannschaft wahrscheinlich immer gesagt, okay, wir werden am Ende im Finale stehen, hätten wir das nicht geglaubt oder wenige, weil da, wie gesagt, das erste Jahr, wo ich in Köln war mit Uwe, hatten wirklich ein schwieriges Jahr. Da uns wirklich ein enttäuschendes Ende. Und dann aus der Mannschaft, die hat und wir hatten nicht viele Neuzugänge in dem Jahr, im zweiten Jahr, dann eine Mannschaft zu formen, die so weit geht, war schon, das zeigt einfach, dass er wirklich ein sehr guter Trainer ist. Ja, ich freue mich auf die nächsten Spiele, auf die weiteren Jahre, die ich hier bin, weil es macht wirklich sehr viel Spaß, einzeln zu spielen und ich finde, es passt auch, jetzt mal abgesehen von, ich glaube, ich habe es immer gesagt, ich glaube, dass ich immer nicht 27 Tore schießen werde, aber es passt trotzdem, glaube ich, dass der Spielstil besser mir passt, als ich in Köln gespielt habe die letzten zwei Jahre. Mhm.
Dann noch ein bisschen in die Glaskugel geguckt, Justin. Also die gute Eishockey-Fee hier von der Eishockey-Show, die lässt dir jetzt mal einen Wunsch frei. Und du musst dich in dem Fall leider entscheiden, erneut eine Medaille bei einer Heim-WM, bei der zum Beispiel 2027, die da nicht so weit entfernt ist, oder fix im Line-Up bei allen Spielen, bei den Olympischen Spielen 2026. Wofür würdest du dich vielleicht entscheiden?
Ich würde über die Olympischen Spiele nehmen.
Weil das andere hast du schon im Sack, oder warum kommst du zu der Antwort?
Nein. Ich glaube, für jeden Eishockeyspieler ist der Traum, entweder die NHL oder halt die Olympischen Spiele zu spielen einmal. Das ist der größte Wettbewerb, abgesehen, oder der größte internationale Wettbewerb, den wir haben. Jetzt vor allem, wo die NHL-Spieler wieder mit dabei sind, das ist, glaube ich, ich würde einfach mitfahren wollen, egal ob ich da jetzt fix im Line-Up bin, selbst wenn jedes Spiel über Zuliga Schimmer wäre ich lieber dabei, als eine Heim-Medaille zu holen, glaube ich.
Dann alles Gute und vor allem, dass du die Zeit zwischen diesen Spieltagen für uns gefunden hast. Beste Grüße.
Danke.
Ja, Drei, zwei, eins.
Ja, soweit. Das Gespräch mit Justin Schütz. Hast du noch was anzumerken?
Tolles Interview. Schade, dass er sich die AirPods bei Temu bestellt hat. Dass wieder die neuen rauskommen, ne? Aber er hätte nachschauen
sollen. Ja, schon war ein bisschen schwierig.
Da war eine Birne drauf gemalt und spätestens da waren das nicht die neuen, die vor drei Tagen rauskommen sind. Und da hat man einen ganz schönen in Mannheim unten in Schwetzingen unten da am Stand bei der Busstation ums Ohr gehauen.
Okay.
Grüße, Justin, auf die Vasen.
Genau. Nun gut. Beenden wir das
auf Kapitel. Auf den Vasen, Entschuldigung.
Ja.
Aber zu uns sagen sie auch immer, auf den Wiesen.
Ja, aber das es sind Wiesen. Die Wiesen und der Vasen. Die Wiesen. Sobald ich das mal gelernt habe.
Ja,
die Wiesen als der Rheinländer.
Gut.
Man geht einfach auf die Kirmes, weißt du?
Ja, das ist am einfachsten. Ihr habt ja nichts anderes, als wieder oben, da seid ihr immer rumgestanden.
Größte Kirmes am Rhein, was willst denn du jetzt?
Autoscooter den ganzen Tag fahren, deswegen Schüttelkopf.
Wahnsinn.
Wir könnten jetzt auch wieder ernsthaft werden.
Ja, lass uns ernsthaft werden, sagte Mikey.
Mikey, aber wenn du redest, warum sehen wir dich nicht mehr?
Ja, ich sitze irgendwo in der Decke einfach.
Ja.
Sprech von der aus der Decke runter, ja.
Aber normalerweise warst du immer Bild im Bild. Also da, weißt du so?
Unser Leiter der Sendung, da ist er.
Ja, ist er. Hallo. Nur für die Leute daheim auch, die sich das ja millionenfach zum Teil anklicken, dass die sehen, nein, da muss hierher der Mann. Ja. Kein Homeoffice, nichts von daheim, drucki-drucki, in der Unterhose sitzen, das vielleicht, aber das Polohemd hat er hier schön sauber an und sitzt da hinten im Raum, wir haben ihn gesehen.
Ja, und wir bedanken uns natürlich bei dem einen Menschen, der eben millionenfach immer wieder geklickt hat. Genau, danke dafür.
Und der ihm die Hose anzogen hat.
Weiter geht's. Wir haben die Eisbären besprochen, wir haben Mannheim besprochen, lass uns einen Schritt weitermachen.
Lass uns auf Mannheim eins ganz kurz
sagen. Okay, welches Fazit möchtest du noch ziehen?
Nein, wir haben ja gesagt gehabt, also ein paar Sachen waren schon interessant. Also jetzt nur mal auf die harten Fakten schauen. Du hast das angesprochen. Jedes Spiel gepunktet. Dann 10 Gegentore in 8 Spiele. Das ist beeindruckend. Mhm. Weil Mattsson und Franz Repp wirklich zwei Top-Neuzugänge auch reden über Spieler, im Tor sind. Ja, die besten Fangquoten momentan. Dann hast du das beste Powerplay und das beste Unterzahl momentan der Liga. Nur ein Gegentreffer. Und jetzt ist interessant, was für mich den Unterschied macht, ist die Rollenverteilung. Er hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen, wo es entweder ein Powerplay-Spieler ist oder ein Unterzahlspieler ist. Nur Greco bekommt regelmäßig in Unterzahl und in Überzahl Zeit, alle anderen nur in einem. Und wenn du dir jetzt mal dieses Powerplay anschaust, das ist 1-0 versus Iserlohn, dann siehst du Gawanke oben, jeder ist in seiner Position, was er super kann, löst sich, Scheibe läuft direkt und ist drin. Reichel war das da. Das ist eigentlich eine Verlagerung, perfekt verschoben, hingemacht, ganz einfach, aber die Positionen sind so klar, weil die Spieler die Qualität haben, das auch so umzusetzen. Und ich glaube, jetzt komme ich zurück zu dem, warum ich auch gesagt habe, das ist eine Dallas Eakins-Mannschaft. Mhm. Wenn du einen Mettinen bekommst, da kann er, glaube ich, gar nichts dafür, weil den hat noch Alavara-Kult. Aber wenn der dann wirklich kommt, nach einem Jahr, wo er in Nordamerika kaum spielt, musst du ihm das Selbstvertrauen zurückgeben und die Position setzen. Der hat jetzt 8 Punkte in 8 Spiele, zweitmeisten von allen Verteidigern. Ein Schütz, den du hier holst, der wirklich da war, den musst du in der Position reinbringen. Und Marc Michaelis ist damit besser geworden, ist momentan der Topscorer. Damit hast du noch mit Broske und Jungen mit drin. Also das heißt, diese Rollen, meiner Ansicht nach, sind sehr clever vergeben und das ist mit ein Grund, warum die Mannschaft momentan da steht, wo sie steht.
Und das ist ganz oben. Und auf der anderen Seite, dann lass uns weitermachen, zu einer Mannschaft kommen, die große Sorgen hat, kann ich mir vorstellen, nämlich in München beim ERC Red Bull. Sie sind 11. aktuell, 9 Punkte geholt aus diesen ersten 8 Begegnungen. Und wenn man nur mal drauf schaut und ein paar Fakten heranzieht, kann man vielleicht viel rauslesen. 33 Gegentore. Nur Dresden hat aktuell noch mehr geschluckt. Und ich habe nochmal nachgeschaut, seit 2010, also seit der Wiederkehr von München in die DEL, hat es nie mehr Gegentore gegeben von dieser Mannschaft nach 8 Spielen. Jetzt in vielen Jahre natürlich auch klar, weil sie eine Top-Mannschaft waren, ja, die auch natürlich 4-mal Meister war. Aber was sagen dir diese Zahlen erstmal, wenn wir nur die Gegentore nehmen?
Also, dass das defensive Verhalten definitiv manchmal noch nicht stimmt, dass das System hundertprozentig noch nicht da ist, wo es hingehört. Also, da braucht man nicht drüber reden. Über das System sprechen wir später noch, aber genau, man muss die Zahlen erstmal einordnen. Das ist natürlich immer so, wenn du jemanden im Sport Fakten präsentierst, einfach mit Zahlen, muss man schon anschauen, woher die Zahlen kommen. Und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Spieler auch momentan krankheitsbedingt oder anderweitig ausfallen, das geht ja schon vor der Saison los. Also wenn man ganz ehrlich ist, auf der Verteidigerposition hast du kurzfristig Will Butcher verloren. Mhm. Der ist jetzt offiziell, glaube ich,
Development Coach.
Ja. Trainerstab, genau. Mhm. Dann hast du wirklich einen guten Griff so kurzfristig gemacht mit Pocker. Ich finde auch, dass der echt gut in die Mannschaft reinpasst, dass das ein Faktor ist im Powerplay. Mhm. Murphy, der eigentlich aus Salzburg mit dem Trainer gekommen ist, ist noch nicht so wirklich in Gang gekommen, ist jetzt auch seit 3 Spielen raus. Ja? Les Lancaster hat noch gar nicht gespielt, weil du ja eigentlich schon 9 Imports hast und dir nicht wirklich klar bist, ob du den 10. jetzt schon machen möchtest, damit du noch einen theoretisch aufhebst, falls in der Torhüter-Position was passiert. Mhm. Das heißt, du hast in der Verteidigung schon ein bisschen Unruhe drin, ganz kurz. Und dann hast du natürlich jetzt im letzten Spiel mit Hetherington, mit Niederberger, ich glaube Brooks war noch krank, Murphy hat gefehlt, dann fehlt da auf einmal Qualität. Mhm. Und jetzt hast du schon mit dem Oliver David ein System, das sehr, ich würde sagen, das ist noch härter als wie Don Jackson, das System eher so wie es Pierre Paché gehabt hat, also wo wirklich sehr, er selber sagt ja dazu, das habe ich mir aufgeschrieben, es ist kreativ und frei.
Mhm. Ja? Es ist so ein schwebender Übergang in den Positionen vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist sehr positionsfrei, hört sich blöd an, aber du brauchst auch jemanden, der Verantwortung übernimmt, dass er nach hinten geht, aber grundsätzlich kann ein Verteidiger auch nach vorne gehen. Du brauchst ein bisschen Spielverständnis.
Und bei ihm schieben die Verteidiger schon krass durch.
Genau, ja, damit müsste aber ein Stürmer zurückkommen, der Verantwortung übernimmt. Manchmal ist das aber noch nicht so weit ausgeprägt. Sowas kann Zeit brauchen und sowas führt definitiv zu Konter. Sowas für
und deshalb will ich gar nicht zum Beispiel das letzte Spiel, wo auch Krankheiten im Spiel waren, unbedingt zur Rate ziehen. Das wäre dann unfair, das wollen wir nicht sein. Aber
das Wolfsburg-Spiel.
Weil da wurdest du von den Grizzlies brutalst ausgekontert.
Ja. Ja, da hast du recht. Also da muss man auch sagen, also wenn man jetzt weiterschaut, ich glaube auch noch nicht, dass jeder wirklich McKenna, Ferguson, Murphy, dass die noch mehr Potenzial haben, dass sie noch nicht alles gezeigt haben. Das glaube ich einfach noch, dass sie entwickeln, das ist ein neuer Club, müssen rein. Ich glaube, dass einige noch dieses System lernen müssen, auch die Verantwortung da drin lernen müssen.
Weil Murphy ja so ein verlängerter Arm sein soll, jetzt ist er natürlich raus, weil er das ja aus Salzburg kennt und natürlich auch die Idee des Coaches kennt.
Das defensive Verhalten, diese Awareness, diese Smartness auch da im richtigen Zeitpunkt vielleicht mal, dass man als Stürmer da rausgeht. Ich glaube, das wird jetzt an der Zeit so zwischen 8. und 12. Spieltag, dass man das versteht. Mhm. Es ist ein laufintensives Eishockey, was man da zeigen möchte. Und ich glaube, der Kader ist deutlich jünger geworden als die Jahre zuvor. Aber die Frage ist schon, ist der Kader insgesamt für dieses System schnell genug, jung genug? Ich sage das jetzt mal hart. Ja? Das ist schon eine Frage, die man sich anschauen muss. Söderholm hat letztes Jahr nach 7 Spielen und 13 Punkte, jetzt sind wir bei 8 Spielen, 9 Punkte, am 12.10. seinen Job verloren. es waren drei Niederlagen, die ersten vier hat man gewonnen, war ja super, da waren drei Niederlagen da. Ich weiß nicht, ob es denn vielleicht einen anderen Grund gegeben hat. Ich hoffe, dass Oliver David, dass man da draus gelernt hat, dass das nicht zwingend eine gute Saison gebracht hat, sage ich vorsichtig.
Ja.
Sondern, dass man einem Trainer mal ein bisschen Raum gibt, auch, dass das System ankommt.
Ja, gerade bei einer offensiv-risikoreichen Spielweise, möchte ich mal meinen. Lass uns kurz auch mal Patrick Hager dazu hören, der sich nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen Schwenning geäußert hat zur aktuellen Situation und natürlich auch zu durchaus vielen Gegentoren.
Ja, ich meine, davon kannst du dir halt nicht viel kaufen. Habe auch die letzten Wochen irgendwas von Expected Goals gehört, dass wir da eigentlich eine hohe Quote haben. Das heißt, die Chancen sind da, aber am Ende ist es ein Ergebnissport. Wenn du sie nicht machst, dann kannst du dir nichts von kaufen. Und hinten geben wir einfach viel zu viele Tore ab. Ich denke, wir tun gut daran, uns erstmal auf die Defensive zu fokussieren, dass wir vorne nicht jedes Spiel 4 oder 5 Tore schießen müssen.
Ein viel zitierter Begriff ist Findungsphase in der frühen Saison. Befindet sich München noch in der Findungsphase?
Ja, ich denke, die Ergebnisse zeigen es klar, dass wir in der Findungsphase sind. Wie gesagt, zu lange darfst du nicht mehr dauern. Die Saison ist im vollen Gange und wenn du wieder von Anfang an hinterherläufst, dann wird es schwierig, immer die Lücke zu schließen. Aber wir brauchen jetzt keine Panik machen, wir müssen auf uns fokussieren und da zusammen uns rausarbeiten.
Und ihr? Ja. Perfekt zusammengefasst und ein persönlicher Einwand noch ganz kurz, also ich möchte es unterstreichen, Expected Goals. Expected Goals, das ist die hässliche Fratze der digitalen Sportwelt. Ich meine, was ist das für eine Schwachsinnsidee, sich auszurechnen über einen Computer, dass wie viele Tore hätten fallen sollen. Genauso wie es der Hagi sagt, da kannst du einen Scheißdreck davon kaufen. Das ist eine Zahl, die geht mir komplett am Hintern vorbei, weil wenn du deine Chancen nicht ausnutzt, sieht es jeder im Stadion übrigens. Da muss es nachher mit Expected Goals berechnen.
Finde ich gut, dass das von dir kommt.
Wieso? Ich habe das, benutze das auch nicht.
Ich sehe es sehr ähnlich.
Ich wenn das irgendwo sehe, höre oder sonst was, schalte ich instant ab.
Also es gibt natürlich Momente, wo man auf sowas schauen kann und es gibt auch in einer sehr statistischen Sportart durchaus, die Eishockey sein kann. Gibt es auch Werte in diesem ganzen Irrenhaus Statistik, die durchaus Sinn machen. Aber ich finde immer, das ist mein Eindruck, und ich bin da vielleicht auch ein alter Mann, aber korrigier mich, Goldi, das ist ganz oft, wird sowas auch erfunden, dann irgendwie habe ich immer das Gefühl von Leuten, die haben noch nie Sport getrieben. Weil, ja, am Ende, wenn ich 10-mal im Fußball alleine vorm Tor stehe und das Ding nicht versenke, bin ich halt weder effektiv noch effizient, je nachdem. Aber,
das ist das Nächste übrigens. Effektivität versus Effizienz.
Ja, genau.
Auch gerne mal nachschauen.
Ja.
Es gibt nur eine Torschusseffizienz, eine Torschusseffektivität.
Genau. Sorry, tut mir jetzt leid. Ich kann ja effektiv sein, indem ich 1-0 gewinne und habe 100 Chancen gehabt. Da bin ich noch lange nicht effizient, aber ich bin effektiv, weil ich den Sieg geholt habe. Das ist der Unterschied. So einfach kann man es auf den Punkt bringen.
Ich würde kurz mal reingrätschen, weil unsere
Expected-Sendezeit
wird deutlich länger, wenn wir jetzt nicht zum nächsten Thema kommen
würden. Ja, aber jetzt sind wir gerade in Fahrt.
Ja, aber bevor ihr euch um Kopf und Kragen redet.
Wieso denn?
Wir müssen ein bisschen effizienter werden hier.
Ja. Wir reden uns um unsere Expected Chance, die nächste Sendung noch zu moderieren.
Also, sagen wir mal kurz. HG hat recht, was er sagt in dem ganzen Interview hier. Für Mannheim, München, pardon, und auch für die Expected Goals.
Ein Satz vielleicht noch zu München, weil natürlich viele Gegentore, was auch schwierig ist, weil Niederberger zu viele in dieser Phase kassiert hat. Ein Simon Wolf vielleicht auch gerade jetzt noch, weil viel nicht stimmt, auch noch nicht so wachsen kann. Also da haben natürlich auch so ein paar hinten durchaus ein bisschen mit sich selber zu kämpfen.
Nö. Es ist diese Gegentore und die Art und Weise ist kein Torhüterproblem bei München, sondern das ist eine Spielweise. Du hast es selber gesagt, wenn du dir Wolfsburg anschaust, kannst du gerne spielen nochmal
anschauen. Du kriegst sie nur, das wollte ich nur sagen. Nicht, dass es deren Fehler war, habe ich nicht gesagt.
Ich weiß. Zuhören. Ja, ich sage ja auch nur, aber wenn du 10 Konter zulässt, 1-0, 2-1 oder 2-0, dann musste der Torhüter das irgendwann nicht mehr halten.
Okay. Dann gehen wir einen weiter und kommen zu einer Mannschaft, die durchaus mehr Sorgen hatte, zumindest relativ früh in der Saison, nämlich die Löwen Frankfurt. Da, Goldi, war es am Anfang so, dass man dachte, what the hell, was ist das denn für ein Katastrophenstart? 5 Niederlagen und jetzt auf einmal, schwuppsdiwupps, gewinnen sie 3-mal in Folge gegen Mannheim, Iserlohn und die Kölner Haie. Und schon ist erstmal wieder alles vielleicht nicht in Ordnung, aber deutlich besser.
Das ist die erste Wiederauferstehung, die wir da mehr oder weniger gesehen haben.
Vor Ostern.
Vor Ostern, das, wenn RTL Kurs hat, die machen immer so Osterspiele, wo dann einer singt und so weiter. Ja. Das wäre vielleicht was gewesen.
Die Passionsspiele. Also,
wenn man sich das anschaut, es ist schon beeindruckend. 5 Niederlagen in Folge, vor allem das erste Spiel, das 9-1 gegen Wolfsburg. Und dann kriegst du wirklich so auf den Sack. Und dann habe ich mir gedacht gehabt, so, boah, also da als Mannschaft jetzt rauszukommen.
Chris gegen Dresden auf den Sack.
Richtig, verlierst du, das war der dritte Spieltag.
Zu Hause.
Mhm. 6-3. Und Matuschkin ist dann raus, ab dem dritten Spieltag auch. Du hast mit Rowney und Wilkie noch gar keinen Spieler, der wirklich, der ist gerade reinkommt. Die haben beide nur einen Assist. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wer soll diese Mannschaft führen? Mhm. Wo vor allem, wenn die auch ein bisschen shaky sind, mehr oder weniger auf der Torhüterposition, was wir vorher auch gesagt haben, muss die Nummer 1 rauskristallisieren. Und dann gibt es dieses Spiel, was der Justin Schütze auch angesprochen hat, gegen Mannheim, wo die das dann irgendwie gewinnen. Und wo sich dann Pankowski auch frei hält, sage ich mal, der, wo sich da in Rage hält. Und dann gewinnen sie noch zweimal, knapp, mit einem Tor gegen Iserlohn, mit einem Tor gegen Köln. Und auf einmal stehst du wieder da einigermaßen gut da. Und das ist für mich schon ein Zeichen von der Qualität von Rowe. Ich bin immer von der Qualität noch nicht überzeugt in diesem Kader von Frankfurt dieses Jahr, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber ich bin sehr überzeugt von Rowe. Ich glaube, du brauchst einen extrem guten Trainer, dass du schaffst, nach so einem Katastrophenstart nicht komplett unterzugehen und komplett kaputt zu sein, dass du von außen irgendeinen Impact machen musst, einen Trainer rausschmeißen, neuen Torhüter holen musst, irgendwie zwei neue Spieler holen musst, dass die Mannschaft sich neu findet, sondern dass die Mannschaft das selber machen kann. Das ist meiner Ansicht nach der Verdienst von Rowe.
Hatten ja auch viele Störgeräusche mit Okunora dann auch nebenbei.
Ja, diese selber Geschichte. Gemachte Probleme.
Genau, aber dann hast du jetzt, da bin ich beim Torwart, weil du Pankowski angesprochen hast, Justin hat es ja auch gemacht, ne? Sag hat mich zumindest für den Jungen irgendwie gefreut, weil unglaublich schwieriger Start für Brenner auch, aber Pankowski jetzt in den letzten 3 Spielen mit über 94% Fangquote. Das kann ja auch nochmal eine ganz neue Saison für so einen Jungen geben. Ne? Also für, nicht, dass er jetzt, also jung meine ich jetzt nicht, er ist ja nicht mehr so blutjung, aber auf jeden Fall, dass du ganz frisch eigentlich jetzt nochmal in so eine Saison reingehst, nach den Erlebnissen vorher, oder?
Ja klar, und ich meine, Frankfurt braucht es auch. Du brauchst den Nummer 1, meiner Ansicht nach, weil du hast letztes Jahr wirklich Probleme auf der Torhüterposition gehabt. Du hast ja dann mit Okunora da auch ein bisschen unglücklich, glaube ich, selber keinen Gefallen getan, wie du mit dieser Geschichte umgegangen bist und wieder alles nach außen gekommen ist, weil mit Fritz Meier ist es auch nicht so schön zu Ende gegangen. Und ein paar andere Leute...
Ja, aber sind zweimal Frankfurt. Situation vor dem Gericht landest, so ungefähr.
Ja, da hat es schon ein paar andere Sachen auch noch gegeben, so die da raus sind aus dem Club, wo nicht so schön zu Ende gegangen ist. Und das ist dann schon was die Mannschaft auch mitkriegt. Und das ist jetzt nichts, was eine Mannschaft zusammenschmeißt, sondern das ist dann auch ein bisschen beunruhigend an einer oder anderen Stelle und bringt eher Störgeräusche. Also dementsprechend ist es wichtig, dass da mit Rowe ein sehr erfahrener Mann da ist, ein starker Mann da ist, ein Pankowski jetzt ein Torhüter da ist, der da ist und hält. Und du hast noch Leute, die sich entwickeln können, wie ich gerade gemeint habe. Es ist nicht entwickeln, sondern die mehr bringen können. Wilkie wird seine Tore noch schießen. Rowney wird nicht bei einem Assist bleiben, auch wenn er jetzt schon älter ist.
Ja, und auch ein bisschen eine andere Rolle bekommen soll, natürlich, wie man hört. Ne?
So, natürlich, genau. Aber der muss trotzdem auch ein paar Punkte machen, weil sonst wird es schwer.
Und ein paar Punkte machen sollten auch die Aufsteiger. Das sind die Dresdner Eislöwen, die jetzt unten angekommen sind in der Tabelle. 5 Niederlagen in Folge und das mal mit 7-25 Toren, während wir jetzt hier sprechen. Das sind 4,7, glaube ich, so im Schnitt, was sie kassiert haben. Ja, es ist natürlich vor allem jetzt häufig, dass es hinten eingeschlagen hat. 38 Gegentore.
Die meisten?
Genau. Die meisten und hatte auch keiner nach 8 Spielen in den letzten 12 Saisons. Das hatte mal die DEG, aber das ist schon ewig her, nämlich vor 11 Jahren, glaube ich. Sind die Dresdner Eislöwen leider im Negativen gerade so richtig aufgeprallt im Keller der Penny DL?
Ja, ich glaube schon, dass da man jetzt mal gesehen hat, dass da der Kader nicht so schnell ist. Du hast die Gegentore angesprochen, aber die Tore, die man erzielt, sind ja nicht besser. Das sind mit 17 auch die wenigsten der Liga. Also man bekommt die meisten, man schießt die wenigsten. Man hat auch mit Abstand die wenigsten Torschüsse der ganzen Liga, nämlich nur 177. Vergleich Straubing gibt 290 ab. Also schon eine große Diskrepanz. Und 8 Spiele, nur 3 Punkte. Das ist auch hart. Ja? Man hat da zwar einmal gegen Frankfurt gewonnen, aber sonst bist du nicht zwingend nah dran. Wenn man sich's anschaut und man schaut sich jetzt zum Beispiel nur den letzten Spieltag an, gegen Augsburg, dann ist es schon hart, wie sehr man in der Defensive seinen Mann verpasst. Also wie man zum Teil hergespielt wird bei 5 gegen 5. also ich rede wirklich von 5 gegen 5, und schaue ich mir Even Strength an, hat man die wenigsten Tore wiedererzielt mit nur 13 und hat aber mit Abstand die meisten bekommen mit 33, also in Even Strength. Mhm. Und das kann man noch weitermachen, also bei 5 gegen 5 oder 4 gegen 4. Und schaut man mal drauf, wer so eigentlich die Top-Kandidaten sein sollte. Und dann schaut man und sieht zum Beispiel einen CJ Sis. Der war eigentlich so ankündigt, dass wie der bringt uns nach vorne. Der hat jetzt einen Assist und ist bei minus 11. Und dann siehst du natürlich, dass auch Leute, die letztes Jahr American Hockey League gespielt haben, hier noch nicht hundertprozentig ankommen sind. Also es hat jetzt nicht was damit zu tun, mit den vielen eingebürgerten Spielern, die die DL kennen, oder nur mit denen, die aus der DL 2 kommen, oder mit denen, die Import sind, sondern insgesamt ist die Mannschaft hier momentan noch überfordert, muss man sagen, vor allem in der Defensive.
Jetzt hat Coach Sundblad auch mal die Reihen komplett neu aufgestellt. Ne? Du hast gerade CJ Süß angesprochen, wo Parks und Ortega eigentlich immer zusammen waren. Alle, ja, wenn sie auf dem Eis waren, auch dann deutlich zu viele Tore kassiert. Du hast es gerade beispielhaft schon erklärt. Bin mal gespannt, ob da jetzt so ein neuer Trend vielleicht rauskommt, in dem der Trainer da einmal feucht durchgefeudelt hat durch die Reihen. Aber
ich bin gespannt.
Also vielleicht ist einfach die Qualität momentan schwierig. Das kann ja auch sein in der.
Ja, ich glaube schon, dass es eine Zeit lang dauert. Also am Anfang ist, sagen wir mal, ist die Euphorie noch da. Mhm. Da kommst du hoch und da musst du aufpassen, dass du nicht unter die Räder kommst, glaube ich, als Aufsteiger. Und wenn du nämlich mal unter die Räder kommst, dann ist es nämlich schwer, den Glauben zu haben und wieder rauszukommen da unten. Und ja, 5 Niederlagen in Folge ist schon so, dass man schauen muss, wer zieht die Mannschaft raus. Ich meine, Hudacek allein kann es nicht erhalten. Dafür kommt zu viel, ja, und dafür ist das Defensivverhalten zu schwach momentan, das muss man auch so sagen.
Okay, dann sind wir gespannt, was auch da vielleicht noch kommt, denn der nächste Break, dann Deutschland Cup, ist sicherlich auch nochmal so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, ein Marker vielleicht in der Saison, wo man nochmal schon mal ablesen kann, wie die letzten Spiele dann gelaufen sind. Ich glaube, es sind noch 9 an der Zahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis es dann eben in die Nationalmannschaftspause geht. Das dann irgendwann unser Thema, vermutlich genau in 4 Wochen, wenn wir dann über Schwarz-Rot-Gold reden. Das wollen wir jetzt nicht tun, aber indirekt tun wir es doch. Rick, lass uns mal von der Penny DL von Deutschland weggehen. Wir gehen einfach mal über den Teich und reden auch über, wie versprochen, die Rookies, also die, die neu sind aus deutscher Sicht in der NHL. Aber bevor wir das tun, haben wir eine neue Rubrik, die heißt Das Goldstück des Monats. Rick Goldmann hat es gefunden.
Und ihr?
Und dafür hat er ganz tief gegraben. Du willst uns mal ein bisschen was verraten und erklären in deinem Fundstück, Goldstück, zu dem Mann, der ein paar goldene Dollar am Start hat.
Na, ich möchte einfach mal die Zahlen kurz rauswerfen, weil das ist schon ein brutaler Vertrag. Kirill Kaprizov hat nämlich im Vertrag unterschrieben über 8 Jahre und über 136 Millionen. Das sind in der Saison, also nicht dieser, ab nächster Saison, 17 Millionen US-Dollar. Und jetzt als Vergleich, er wird damit Leon Dreisaitl ablösen, der dieses Jahr der bestbezahlte Eishockeyspieler ist, der aktuell 14 Millionen bekommt. Also das ist einfach nochmal ein Sprung, 3 Millionen mehr.
Das ist nochmal atomisiert, ja,
ja, echt und viel. Das ist sehr viel und da zieht man schon, wo es hingeht. Und das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass das drüben ganz anders funktioniert. Und drüben, und deswegen kommen wir zur Einleitung, ist das dann für die deutschen Spieler ganz interessant. Drüben hast du so und so viel Geld zur Verfügung, nämlich 95,5 Millionen dieses Jahr, ich habe mal so aufgeschrieben, 104 nächstes Jahr und 113 Millionen das Jahr danach. Das ist der
Salary Cap dann immer?
Ja. Mehr darf man nicht hergeben. Und dementsprechend ist es manchmal interessant zu gucken, wo passt ein Spieler rein? Und wie wir das heute rausgesucht haben, haben wir nicht gewusst, dass genau eine halbe Stunde vor der Sendung
Breaking News sozusagen heute uns erreicht. Ja.
Endlich in Edmonton, aus Sicht von Edmonton und eigentlich auch für alle, die sagen, hey, ich bin Eishockey-Fan und ich will, dass dieser Mann mit Leon Dreisaitl eigentlich in Edmonton Stanley Cup gewinnt.
Ja.
Und der unterschreibt jetzt für 2 Jahre für 12,5 Millionen.
Für einen ganz kleinen Taler quasi.
Tatsächlich, nur 2 Jahre, weil er sagt, ich schaue mir das jetzt noch 2 Jahre hier an. Aber der lässt jetzt natürlich schon ein bisschen, so in Manier von Nowitzki früher, ein bisschen ein Salary Cap guter frei.
Vergleich, ja,
ein Salary Vergleich. Cap frei, wo man sagt, hör mal zu, ich sauge jetzt nicht alles selber auf, auch wenn das 10 Millionen das Budget hochgeht. Aber im Zweifel braucht man vielleicht nochmal einen Verteidiger, der auch was kann. Oder vielleicht sogar nochmal einen Torhüter, der im Zweifel ein bisschen Geld kostet. Und dann haben wir nochmal 2 Jahre die Möglichkeit, in unserem besten Alter wirklich drum zu spielen. Und das ist schon was, glaube ich, was man nicht so oft findet. Und die Zahlen finde ich auch sehr interessant, dass man einfach mal sieht, wo geht's hin. Und man weiß jetzt, es wird noch 3 Jahre auf jeden Fall, vorausgesetzt, keiner wird getradet, was ich jetzt nicht davon ausgehe nach diesen Verträgen,
ja,
das Duo McDavid und Dreisaitl auf dem Weg zum Stanley Cup geben.
Also damit macht er sich natürlich im doppelten Sinne vielleicht unsterblich. Also zum einen, wenn die Jungs das holen, aber auch in der Art und Weise. Ich fand den Nowitzki-Vergleich sehr passend. Auch wenn natürlich irgendwo anders Geld herfließen kann noch und das nicht die einzige Einnahmequelle sein wird für Connor McDavid.
Nein, der hat eine Würstelbude.
Ja,
der genau. Abends aber Hamburg um Smash Burgers sind von ihm standen.
Ja, hat. Genau. Ja. In-N-Out-Burger noch mal ein bisschen.
Die Los Angeles gibt es in Kanada nicht.
Nein, gibt es nicht in Kanada. Ne? Gibt's nur US-amerikanische Dinger?
Ich glaube Kalifornien, da wo du immer rumhängst.
Ja, so gibt es aber auch. Wird gerade in Nevada auch einer gebaut. Also wir gehen schon über die Grenzen. Ja.
Du schon.
Das ist sowieso.
Bist ein Grenzgänger.
Ja, wie auch immer. Genau, wir müssen uns auch finanziell jetzt nicht sorgen, das wollte ich nicht sagen, aber ich glaube, das gibt nochmal dieser Stadt einen unglaublichen Boost, dass du weißt, der Superstar mit dem anderen Superstar, die haben sich vielleicht da auch irgendwie jetzt nochmal abgesprochen zu sagen, pass auf, komm, jetzt probieren wir es diese 2 Jahre nochmal, dann ist, glaube ich, Connor McDavid 30, ich glaube, es ist 97er Jahrgang, ja, dementsprechend kann er danach ja immer nochmal einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben mit gib mir und gib also, dem Konto.
Um es einfach zu sagen, ich glaube, dass Dreisaitl und McDavid diese Mission haben, Edmonton zum Stanley Cup zu führen. Das ist keine Frage.
Ja.
Dann lass aber uns, ja. Ich glaube, vielleicht haben sie auch eine Deadline gesetzt und sagen so, komm, 2 Jahre machen jetzt, ansonsten hab ich gerne.
Aber auf jeden Fall ist es ja schon mal etwas, was als Plan ausgegeben ist. Die Frage ist, ob es dann final funktioniert. Aber ich glaube, sie werden alles dafür geben. Der große Traum lebt für alle Fans, auch sicherlich der Edmonton Oilers und von Leon Dreisaitl. Dann bleiben wir bei den Edmonton Oilers, denn da ist ja auch im Umfeld ein junger Mann am Start, den wir aus der Penn EDL gut kennen, mit Josh Samansky.
Interessant, deswegen habe ich vorher ganz kurz, gehe ich da rein,
ja,
weil man sich da einen Verdienst anschauen muss. Aktuell sitzen die Edmonton Oilers tatsächlich auf 95,5 Millionen Salary Cap. Das heißt, das ist genau erfüllt. Was natürlich heißt, dass du dir keinen größeren Namen leisten kannst, sondern dass die Edmonton Oilers, wo sie Platz haben momentan, ist nämlich in der 3. Reihe und in der 4. Reihe, darauf schauen, dass sie irgendwie einen reinkriegen, der so 1 Million verdient, dass sie den einen gegen den anderen austauschen können. Und das ist jetzt interessant für Josh Samansky mit seinem Vertrag von $975.000. Mhm. Weil das natürlich mehr eine Tür öffnen könnte momentan bei so einem Club in der 4. oder 3. Reihe für jemanden, der schon 2,5 Millionen verdienen würde oder 3, weil einfach der Platz nicht da ist von der Kohle.
Mhm. Wir können ja mal seine Nachricht abspielen, die er uns geschickt hat. In der Preseason ja auch gescored, das Tor getroffen für die Oilers. Aber er kann uns mal sagen, wo er gerade ist und wie die Lage ist.
Servus, hier ist der Josh Samansky. Ich bin zurzeit in Bakersfield. Mir geht's gut. Wir hatten gestern ein Spiel. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, dass ich das Video noch rechtzeitig losschicke. Aber ja, die letzten Wochen war ich in Edmonton und ist gut gelaufen, hat riesig Spaß gemacht, viele neue Leute kennengelernt und Edmonton ein bisschen erkundigt. Aber jetzt bin ich seit ein paar Tagen hier in Bakersfield und das Wetter ist auf jeden Fall super, ist eine Umstellung. Palmen draußen und sehr heiß, aber es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Natürlich ist die Umstellung auf dem Eis eine Sache. Ich denke, ich habe jetzt relativ gut reingefunden, aber auf Eis, die Stadt und alles, das Umfeld ist schon anders und bin ich jetzt nicht so gewohnt von den letzten 4 Jahren, wie ich in Straubing gelebt habe. Da war das alles ein bisschen anders. Jetzt hier ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Die Jungs sind auf jeden Fall super, haben mich gut aufgenommen und ich glaube, die können mir hier ein paar Spots dann noch zeigen. Vielleicht, dass ich noch neue Sachen sehe, aber und die Ziele jetzt halt hier für mich sind natürlich, mich weiterzuentwickeln und versuchen, den Sprung dann zu schaffen, wieder hochgezogen zu werden und mit dem Team hier natürlich so erfolgreich wie möglich zu sein und und dann mit der Nationalmannschaft natürlich möchte man Teil von dem Olympiateam sein und ich glaube, das ist das Ziel, das Team zu schaffen und wenn man es dann schafft, natürlich so erfolgreich wie möglich zu sein, so weit wie möglich zu kommen. Und ja, darauf arbeitet man jetzt hin und ist zum Glück noch, oder ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis dahin, und deswegen macht man sich da jetzt nicht so Gedanken, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall schon groß und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ciao, servus.
Ja, super, erstmal vielen Dank, Josh, für dieses Video und die Grüße. Und da hat er recht, erstmal ist in Kalifornien Bakersfield besseres Wetter. Da kann er vielleicht nochmal die kurze Hose auspacken. Aber das ist natürlich dann auch immer dieser schmale Grat. Und gerade in der frühen Phase der Saison, du weißt nicht genau, als Spieler, der frisch dazukommt, wie lange bleibe ich da, werde ich hoch und runter gezogen, jetzt ist er erstmal in der AHL.
Ich glaube, trotzdem hat er einen guten Job gemacht. Er hat wirklich gute Vorbereitung gemacht. Genau, Tor und Assist. Ja. Da haben wir nicht da zum Anschauen, glaube ich. Aber es gibt eine sehr schöne, Michael, können wir das mal schauen? Die haben ihn nämlich verkabelt in einem Vorbereitungsspiel.
Ja.
Und haben wir das?
Ja, sie suchen uns gerade. Hast eine Aufgabe gestellt,
Regie. War, sehr gut. Das hätte man auch vorher machen können. Wenn ich professionell arbeiten würde, dann hätte ich es vorher gemacht. Ja. Aber mir ist gerade jetzt eingefallen.
Einmal mit Profis arbeiten.
Und das war für mich eigentlich so ein Thema. Leon war vorher mit ihm auf dem Eis schon, bevor das Trainingscamp losgegangen ist. Mhm. Die sind auch, haben den gleichen Agenten auch. Und ich habe mir gedacht gehabt, so, der wird da einen Schuss bekommen, weil der ist schon mal verkabelt worden. Die haben ihn wirklich so gefeatured schon in der Vorbereitung. Dann hat er abgeliefert mit einem Tor, mit einem Assist. Mhm. Hat gute Eiszeit bekommen. Und wie gesagt, es ist kein großer Platz frei, sondern es ist ein Platz frei für so jemanden, der überrascht und der 1 Million verdient. Da kannst du gerade dich reinsneaken momentan.
Das Goldie, das wäre jetzt da, das
Video. Für den Stacho nachher. Ja, dann schauen wir uns
Mike
das mal an.
Gefunden.
Das ist nämlich sehr lustig.
Go, Iceman. Iceman? That is a nasty name, to be honest.
I finally won a face-off for once. It only took me 10 draws before that to win one.
Maybe timeout is pretty long.
It is very long, and so many of them. How many, do they have TV timeouts in Finland? Like one?
Two.
Two?
In those 20 seconds, how many bears?
22.
I have got it.
22, let's see if my guess is right.
Yes. Your number, bro. Can I leave my helmet on? Because my hair probably looks terrible right now. What kind of questions are you going to ask me? Hard ones or easy ones?
Very hard. You got to get the brain going here.
Ist cool, macht er gut.
Es war also wirklich gut, ja.
Unterhaltsam, ist genau. Selbstbewusst. Genau. Aber nicht drüber, sondern entertaining auch.
Ja, ja, und hat sportlich abgeliefert. Ja. Also jetzt muss er natürlich erstmal unten auch schauen. Man muss jetzt die Spannung halten, wenn du in die American Hockey League runtergehst und hast eigentlich ein gutes Trainingscamp gemacht und gehst dann runter, da zählt es jetzt wirklich, die Spannung zu halten und drunten etwas zu sagen, das mache ich jetzt auch gut, sondern ich bin der Beste. Mhm. Du musst die anderen fressen. Das ist eine andere Mentalität. Die hast du in Deutschland nicht, die musst du jetzt lernen. Ja. Du musst der Beste sein und musst die anderen killen eigentlich.
Lass uns, weil du das Trainingscamp auch mit Leon schon angesprochen hast, Leon auch mal selber hören. Er hat sich nämlich, du hast ein Interview mit ihm gemacht, Rick. Das kommt übrigens ab dem 13.10. bei uns im auf Kino. Der Plattform. Genau, Hashtag Eishockey Deutschland. Tolles Interview mit Leon Dreiseitel. Interessante Aussagen drin und diese zu Josh Szymanski.
Ich bin jetzt die ganze Zeit, die letzten paar Tage mit Josh schon auf dem Eis. Super Junge, wirklich top Kerl. Hat auch wirklich Potenzial, also das sehe ich sofort. Ich glaube, dass der, dass da echt noch viel Luft nach oben ist und dass das wirklich einer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das packt hier drüben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nächste Saison ist oder die Saison drauf. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, aber also ist schon ein super Eishockeyspieler auf jeden Fall und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ich freue mich jetzt auf das Trainingscamp mit ihm und dass er es ein bisschen lernt, wie das Speed, das Tempo und so, wie hier halt abläuft. Aber super Junge, lustig. Bisschen auf Deutsch quatschen ist immer schön.
Ja, das freut uns doch, dass er da auch ein bisschen die alte Sprache nicht vergisst. Leon Dreiseitel, wie gesagt, 13.10. das ganze Interview dann mit dem deutschen Superstar bei den Edmonton Oilers. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Und wichtig, wie ich fand, dass Leon sagt, du musst ein bisschen resilient sein. Vielleicht ist es nicht nächstes Jahr, vielleicht ist es auch nicht übernächstes Jahr, aber er hat die Qualität, sich da durchzusetzen und manchmal dauert es halt auch ein bisschen länger. Gutes Vorbild übrigens da auch ein gewisser Nico Sturm, was das Thema betrifft. Dann lass uns einen Schritt weitergehen zu einem Spieler, den wir in Deutschland, wie ich finde, so ein bisschen ja mit entdeckt haben. Wojtek Stachowiak, der hier ankam und alle haben immer gesagt, wow, was für ein Typ, was für ein Speed, was für eine Geschwindigkeit, der über die Weltmeisterschaft damals auch sich in besonderes Licht gespielt hat, in Ingolstadt tolle Performances abgeliefert hat, unter Vertrag bei Tampa Bay. Und jetzt war es auf einmal so, völlig verrückt, so ist das in der NHL. Das ist ja manchmal auch ein bisschen Menschenhandel, wenn man es mal so sagen möchte.
Ja, es ist so.
Auf einmal AHL Syracuse, was ja im Bundesstaat New York ist. Dann ging es hin und her, da dachte ich, ob der für den Winter jetzt nur kurze Hosen aus Tampa Bay dabei hat. Ein paar lange bräuchte er jetzt auch. Und auf einmal ist er wieder zurück nach, glaube ich, 48 Stunden oder was, wieder bei Tampa Bay. Und wurde wieder hochgezogen
kurz. Hat gestern gespielt, allerdings 7-0 gegen Florida verloren. Aber das kann natürlich auch so Tendenz sein, dass man schaut, okay, auch er ist einer, $775.000, der da einen Platz haben könnte, dritte, vierte Reihe, wo man einfach sagt, komm, da schauen wir mal, weil vielleicht noch ein Trade ansteht. Jetzt, die Saison beginnt morgen mit den ersten Spielen.
Ja, während wir jetzt rechnen, ist das morgen, genau.
Morgen mit den ersten Spielen. Das heißt, da kann sein, dass nochmal ein Trade irgendwo drin steht und man sagt, man hat da jetzt nochmal ein, zwei Spieler da, andere laufen durch den Waiver durch und sonst irgendwas. Ist interessant, aber auch er hat eine gute Vorbereitung gehabt. Und
gutes Gefühl, dass er sich durchsetzen kann in der Spielweise?
Naja, Samanski und Stachowiak haben schon die Spielweise, die man drüben braucht.
Ja.
Die Körperlichkeit hat vielleicht Samanski noch mehr. Mhm. Es sind aber beide Spieler, die auch in den Clubs, wo sie sind, durchaus Sinn machen. Deswegen sehe ich es wirklich als reelle Chance an, dass man es da schaffen kann. An ihren Positionen. Ob es sofort gelingt, werden wir sehen, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie diese Erfahrung machen dürften.
Absolut. Einer, der es schon geschafft hat, ist JJ Peterka. Den wollen wir auch nicht vergessen. Hat einen anderen Grund, weil er ist ja natürlich schon jetzt in seiner vierten vollen NHL-Saison. Die erste war ja noch ein paar Spiele und seitdem ist er ja da eine wichtige Größe gewesen in der Liga bei Buffalo, aber jetzt ja beim neuen Team, bei den Utah Mammoth. Und auch da können wir mal reinhören, denn auch er hat uns eine Nachricht geschickt, eben, wo ist er gerade und auch da, wie ist die Lage so im neuen Club?
Servus, ich befinde mich in Salt Lake City in Utah gerade. Die letzten paar Wochen hatten wir Trainingscamp, Vorbereitungsspiele, viele Eye-Sessions, war gut anstrengend, aber hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, diese Woche geht es jetzt endlich mit der regulären Saison dann los. Die Umstellung war wirklich kein Problem für mich. Ich habe relativ schnell eine Wohnung hier gefunden und das Team hat mich super aufgenommen. Auch das Umfeld, was wir haben in Utah, brandneue Trainingshalle, die Spielhalle wurde auch nochmal umgebaut, renoviert. Deswegen war das wirklich gar kein Problem hier. Was die Ziele angeht, ist unser Ziel auf jeden Fall dieses Jahr die Playoffs zu schaffen. Wir haben einen guten Kader, gute Tiefe auch und junges Team, das wirklich den nächsten Schritt machen will. Deswegen sind die Playoffs auf jeden Fall das Ziel von uns. Und auf nationaler Ebene auf jeden Fall für Deutschland bei Olympia zu spielen, Deutschland zu vertreten und einfach für mein Heimatland das Beste zu geben.
Klingt auch gut, hoffen wir natürlich. Wir drücken ja allen die Daumen, ne? Nur nicht verletzen. Februar, wichtiges Datum für die Jungs, gerade diesmal aus der NHL. JJ, müssen wir gar nicht viele Worte verlieren, oder? Hast du ein Gefühl jetzt in einem neuen Franchise, ist nochmal was anderes? Genau. Ne?
Ich bin schon gespannt, weil in Buffalo hat er sich jetzt wirklich die Position erspielt, war letztes Jahr der zweitbester Scorer, 27 Tore, ich glaube 68 Punkte. Ich kann es nicht lesen, aber ich habe es so ungefähr aufgeschrieben. Bei Utah ist es nochmal eine Herausforderung. Jetzt hat er natürlich auch einen großen Vertrag.
Gell? Genau.
5 Jahre über 7,7 Millionen je Saison. Das ist natürlich schon so, wo du dann jetzt auch gemessen wirst, dass du ablieferst. Und das sagt er auch selber, von ihm werden Tore erwartet. Und ich glaube, der wird die Tore auch da liefern, weil er einfach diese Unbekümmertheit hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dieses Verständnis in seinen Schuss, dass er nur oft genug schießen muss, dass sie drin sind. Und dementsprechend sehe ich definitiv wieder ein Jahr um die 30 Tore.
Und dann habe ich einen ja fast vergessen, aber das geht natürlich nicht, weil der ist so cool, der Typ, als dass wir ihn vergessen könnten. Arno Tiefensee, da haben wir ihn. Deshalb sind wir nochmal beim Torhüter. Ich würde sagen, es scheint so zu sein, als wenn sein NHL-Einsatz noch ein bisschen Zeit braucht. Ist natürlich auch eine andere Position als Torhüter, logischerweise. Rar gesät. Und deshalb ist er jetzt erstmal von den Dallas Stars zum Farmteam, wie es immer so heißt, zu den Texas Stars runtergeschickt worden. Aber auch vermutlich etwas, mit dem er gerechnet hatte.
Also, ja. Beim Torhüter, es gibt absolut seltenst einen jungen Torhüter, der sofort im ersten Jahr, außer es sind Verletzungen, aber irgendwie eingeplant wird in der NHL. Jetzt muss man natürlich bei Dallas auch schauen, du hast da zwar Casey DeSmith, okay, aber du hast da mit Jake Oettinger einen, der ist die klare Nummer eins und das ist echt ein starker Torhüter. Das heißt, Casey DeSmith ist schon ein bisschen im Alter, da schaut man vielleicht, was dahinter sind. Das sind jetzt drei Torhüter, die sie da haben. Da schaut man, wer sich vielleicht so positioniert, um dann da zu sein und auch langfristig da zu bleiben. Auf der Torhüterposition ist es sehr selten so, dass man relativ viel probiert. Das macht man bei Stürmern und so, bei Verteidigern auch schon wieder weniger und bei Torhütern dann eigentlich nur, wenn sie überzeugt haben und der Platz frei wird. Das heißt, er braucht wahrscheinlich am meisten Nerven und am meisten Geduld, aber er hat sicherlich das Können und die Qualität.
Ja, und auch, glaube ich, so die Konstitution, die in Nordamerika als Torhüter, glaube ich, gefragt ist. Und ja. Wir haben ihn gefragt, ob er uns eine Nachricht schickt und auch der hat das gemacht.
Servus, liebe Eishockey-Show. Ich bin der Arno und ich sitze gerade im schönen Austin, Texas, bei so ungefähr 30 Grad im Schatten. Also das Leben könnte schlimmer sein. Ja, wir haben jetzt nächste Woche die Saisonvorbereitung, die Finale für die ersten Spiele in der AHL. Und dann ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht dieses Jahr. Aber bisher läuft es echt super. Das Camp war toll. In Dallas und auch jetzt hier in Austin. Also ich habe viele nette Jungs kennengelernt und auch die Städte sind sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wir waren gestern mit den Jungs ein bisschen unterwegs und da kann man einige schöne Ecken hier von Austin sehen. Und ansonsten die Umstellung ist auch super gelaufen. Also der Jetlag ging relativ schnell weg und die Jungs haben einen super aufgenommen und jetzt, ja, geht's bald los, worauf ich mich sehr freue. Und ansonsten, ja, die Ziele für die Saison sind bei mir relativ einfach, so viel spielen wie möglich, egal wo erstmal, mich jeden Tag zu entwickeln und ja, hoffentlich so weit zu kommen wie möglich in den Playoffs. Und dann für die Nationalmannschaft, klar, das Ziel ist, bei Olympia mit dabei zu sein und dann auch hoffentlich bei der WM. Und da dann das Bestmögliche zu erreichen. Und bis dann. Ciao und viel Spaß.
Ja, vielen Dank, Arno. Und wie immer ganz relaxed, ganz entspannt und in Austin aufpassen. Ne? Da ist viel Party in der Stadt. Große Uni. Ja.
Ist so?
Ja, ist so, genau. Aber wir kommen zu einem, um den relativ viel Party gemacht wurde. So möchte ich es mal beschreiben, denn es ist die Premiere dann, übermorgen, wenn man so will. Wir haben uns nochmal hier, Marco Sturm, der neue Head Coach der Boston Bruins. Seine erste Station dann jetzt als Head Coach in der NHL. Also, man hat ja das Gefühl gehabt, Rick, der muss gleichzeitig neben der Franchise, neben dem Verein und alles vorbereiten und Kaderplan und weiß ich nicht und Trainingsvorbereitung, muss der gleichzeitig, das sieht man hier auch im Bild, beim Baseball vorbeischauen und was weiß ich, der muss noch 420 Veranstaltungen innerhalb von einem Tag besuchen.
Also es ist schon interessant. Erstmal muss man sagen, die Boston Bruins sind 100 Jahre alt geworden und die feiern das auch dementsprechend.
Neues
Marco
Logo.
Sturm kommt natürlich auch jemand zurück, der früher mal der Spieler war. Und den hat man dann einfach irgendwie gesagt, da kommst du dann am 15. August und dann gehen wir aufs Eis am 20. Sondern er ist den ganzen Sommer schon da, war nur ganz kurz in Deutschland, ein paar Tage in Italien und dann ist sofort wieder rübergegangen, war eigentlich die ganze Zeit drüben auch mit dabei. Und die Art und Weise, wie der da natürlich auch durch die Stadt geführt wird, muss man sagen, und wie dieses Ankommen ist, Das ist schon so bürgermeistermäßig. Also das hat schon was. Das ist natürlich toll, weil man zeigt damit schon meiner Ansicht nach, dass man zu ihm steht, dass man es nicht bloß mal einen holt, letztes Jahr nicht die Playoff geschafft und jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Sturmi ist, sondern man sagt, wir sind stolz drauf, das ist unser neuer Trainer, den zeigen wir überall.
So als Gesicht der Franchise
auch. Genau, als Gesicht der Franchise. Und der kennt extrem viele Leute. Also der kennt extrem viele, kommt extrem gut da an und ist jetzt dann auch bei Träger des Deutschen Verdienstkreuzes.
Bundesverdienstkreuz,
genau. Bundesverdienstkreuz, genau. Auch das wird ihm übrigens noch verdienen. Aber es ist natürlich schon toll zu sehen, dass der erste deutsche Trainer, der erste deutsche Head Coach in der National Hockey League, und das ist natürlich auf der einen Seite
Ralf Krüger aber auch noch, ne?
Schon also, was Besonderes. Und das Zweite ist, wer einen Sturmi kennt, weiß, dass er ein klares Ziel hat. Also jetzt das hat er nicht geschafft, nur weil er da einmal Cheftrainer ist. Mhm. Sondern die Idee ist ganz klar, wie kommen wir mit dieser Mannschaft, die vielleicht nicht so gut ist, die vielleicht durchaus mit Gründen letztes Jahr nicht die Playoffs geschafft hat und nur minimal besser worden ist, wie kommt man dieses Jahr in die Playoffs rein? Und das ist seine Vision, und die Mannschaft besser zu machen. Mhm. Und ich glaube, da hat er die letzten Jahre auch brutale Schritte gemacht in diese Richtung. Mhm.
Ja, und auch eine Entwicklung und auch klar für sich, glaube ich, dann entschieden, als die Chance da war, über L.A. nach Amerika zu gehen, nach Nordamerika, wo er dann damals leider unglücklicherweise dann eben das Bundestraineramt aufgeben musste. Aber er hat diesen Weg offensichtlich auch ein Stück weit geplant, und es hat bisher sehr gut funktioniert, ne? Dann über Ontario und der AHL sehr positive Entwicklung genommen, wie man auch so hört. Und jetzt dann die Chance, die muss man natürlich nutzen. Aber es ist auch unglaublich schwer, das darf man auch sagen, sich da durchzusetzen. Wir hören ihn mal. Marco Sturm, er hat uns auch eine kurze Nachricht geschickt, aber nicht nur uns, eigentlich allen, die zuschauen.
Ja, hallo, liebe Telekom-Zuschauer. Hier ist Marco Sturm aus Boston, wie man sieht. Heute ist unser letztes Vorbereitungsspiel gegen die New York Rangers. Freuen wir natürlich riesig auf die Saison. Liegt viel Arbeit vor uns, aber ich glaube, mein Ziel ist einfach, dass wir die Mannschaft so schnell wie möglich zusammenbekommen, dass man fühlt und auch das sieht, dass wir was vorantreiben wollen. Und das ist jetzt erstmal mein einziges Ziel, und kann es kaum erwarten, bis dann losgeht. Nächste Woche Spiel 1 in Washington und dann Spiel 2 hier zu Hause gegen die Chicago Blackhawks. Also, schöne Grüße. Ciao.
Ja, vielen Dank. Wir sagen viel Glück, Marco, für den Saisonauftakt. Und er hat selber auch gesagt, das kann man, glaube ich, abschließend sagen, ja, er hat auch einen Bonus als ehemaliger Spieler. Aber er meinte schon so, du, Boston ist vom Druck auch schon eine Hausnummer.
Ja, klar. Ja. Es ist wirklich, das ist eine Eishockey-Stadt.
Auch wenn sie jetzt ein bisschen eher so im Rebuild sind oder wie immer das
beschreiben will. Klar, aber Rebuild interessiert den Fan auch nicht da drüben. Der versteht's, weil es natürlich schon gelernt ist und weiß, was das heißt. Aber im Endeffekt interessiert es keinen, weil das ist ein großer Club, das ist ein großer Name. Und in Boston, da Massachusetts, da gibt es jetzt auch nicht so viel. Das ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Aber eishockey-technisch ist da erstmal Boston. Ja. Da kommt dann nur unten wieder was mit New York, aber damit will keiner was von Massachusetts zu tun haben. Insofern, das ist schon was, wo Druck da ist, keine Frage.
Mhm. Apropos Druck, der entsteht automatisch bei den nächsten Spielen für alle, die dabei sein wollen. Und das ist natürlich die Penny DL. Wir gucken mal insgesamt auf das, was uns erwartet vom Programm. Viel Eishockey selbstverständlich auch wieder bei uns. Und dementsprechend könnt ihr vielleicht mal kurz einblenden, was wir vorhaben. Homebo Days.
Ja, du,
oder da
kommt
nicht.
Gleich was.
Wir kommt haben gleich
als
was.
Erstes morgen
Champions. Bist du so langsamer? Jetzt hast du einen Knopf nicht gefunden, Mikey, oder was?
Ja, das ist heute alles ein bisschen später.
Ich wollte jetzt eigentlich den Laden abschließen. Ich dachte, das passt jetzt gerade.
Am Donnerstag spielt München gegen Nürnberg, glaube ich.
Das ist richtig.
Das ist schon mal interessant.
Sogar Nürnberg gegen München.
Ja, das ist in Nürnberg, das ist richtig.
Genau.
Schau, das weiß
ich. Weiß ich zufällig, weil ich dabei bin.
Ah, ja. Ich mache Konferenz am Freitag übrigens. Wir können das auch so einfach machen.
Da bin ich auch dabei.
Ja, siehst du.
Mensch.
Und dann am Montag ist ein Interview mit Dreiseitl.
Ja, bist
du auch dabei?
Nee.
Nein.
Nee. Ah,
schau, ab 13.10.
Wahnsinn, machst dein eigenes Teasing schon?
Ja, du, ich bin, es ist mir wurscht.
Ja. Ich wollte jetzt, dass du nicht über dich sprechen musst, aber es stimmt, und es ist wirklich ein sehr schönes Interview geworden und auch ein sehr lustiges, unterhaltsames. Leon war super locker drauf.
Ja.
Das kann man sagen.
Gut, er hat auch nur 2 Stunden technisch warten müssen. Insofern Kann man ruhig locker drauf sein.
So, und ihr habt jetzt auch 2 Stunden locker warten müssen, bis das hier vorbei ist. Das nochmal der Hinweis, 19 Uhr immer mit dem Vorlauf XL, 30 Minuten, bis es dann losgeht mit der Partie Nürnberg gegen München. Sicherlich einiges zu besprechen, auch weil wir schon das Thema ERC Red Bull München heute angeschnitten haben. Aber sicherlich auch die Nürnberger.
Heimkehr von McKenna.
Ja,
wir haben also Rückkehr, nicht Heimkehr.
Ja, Rückkehr und eine Rückkehr gibt es auch Nürnberg, denn Patrick Reimer wird unser Experte sein.
Ja, und also. Champions Hockey League ist auch noch.
Guck mal da.
Was machen die Berliner dagegen?
Frölunder?
Ist es so?
Ja, ist so.
Ich bin froh, dass ich Dienstag lesen kann von da, wo ich
19:15, auch das live bei uns. Ja, wenn ihr euch das alles merken konntet, dann freuen wir uns. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt. Für alle, die vielleicht auch im Nachgang nochmal den Podcast konsumieren. Danke dafür.
Und wenn ihr nicht wisst, wie die Spiele sind, einfach in die Hör zu reinschauen.
Ja.
Oder
die hast du ja immer noch im Abo, ne? Oder
ich und Uschi Glas.
Ja. Das finde ich schön, dass du manchmal auch immer noch so analog dabei bist. Ja. Du vereinst das Beste aus beiden Welten. Da gibt es nicht viele, die das können.
Nee.
Die Frage ist nur, welche Welten.
Danke, du Tausendsasser.
Danke dir.
Ja, und danke euch fürs Zusehen. Und wie gesagt, viel Eishockey bei uns. Freuen uns, wenn ihr dabei bleibt hier bei Magenta Sport. Das war's für heute. Die Eishockey-Show. Ich habe doch gesagt, farblos manchmal, aber auf jeden Fall bunt gemischt. Ich glaube, das war's. Bis dahin, ciao.
Live bei Magenta Sport.